Heute, vor genau 13 Jahren, ist die erste Folge des Sneakpods erschienen. Und heute Abend nehmen wir wieder eine Folge auf, Folge 655. Und wie angekündigt, besprechen wir für euch den Film The Trial of the Chicago 7. Nicht mehr Englisch sprechen, gar nicht mehr. Mit mir hier, unser Hippie, das ist Robert Krüger.
Howdy, ich dachte, ich werde Borat oder so, aber egal.
Das war letzte Woche. Und der Richter, das ist Christoph Perner.
Richtig, das bin ich und ich sag hier, wo es lang geht. Und das werdet ihr schon noch merken, wie ich das hier durchdrücken werde. Denn ich lasse mir nur von einem was sagen und das ist Richard Nixon, gespielt von Stefan Giesbrecht.
Howdy. Und wir haben heute einen Gast als den Staatsanwalt vom befreundeten Podcast, dem Spätfilm, ist der Daniel heute bei uns. Hallo.
Objection.
Ihr müsstet jetzt eigentlich Overruled rufen, oder?
Ja. Egal.
Entweder der Hippie oder der Richter.
Ich war sehr sneakpottig, das ist gut geworden.
Sehr gut.
Wer hat denn den Film eigentlich vorgeschlagen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich.
Christoph, ne?
Der Christoph. Hm.
Na dann.
Möchtest du uns sagen, worum es ging?
Herr Richter.
Sehr gerne. Es geht um einen Gerichtsprozess, einen tatsächlich stattgefundenen Gerichtsprozess gegen die sogenannten Chicago Seven. Also die Vorgeschichte ist die, also es ist nach einer wahren Begebenheit, soweit ich weiß.
Ja.
Demokratenparteitag 1968 in Chicago. Und von der Polizei provozierte Unruhen mit darauf folgender Polizeigewalt. Und Verhaftung und dann einem Schauprozess. Und jetzt in dem Film geht es halt um den Prozess, aber eben auch in Rückblenden auch um das Geschehen. Und wir haben diese Chicago Seven plus einen Angeklagten von den Black Panthers, also eigentlich 8 Angeklagte. Und die werden jetzt, wie es in diese Zeit passt, nämlich die Nixon-Ära, werden die schön abgeurteilt. Und der Film ist von Aaron Sorkin. Ja. Das ist eigentlich so der Inhalt. Wie fanden wir das, Daniel?
Du hast ihn ja auch geschaut. Wir haben dir ja vorher, ach nee, du hast ja auch wahrscheinlich die Sendung von der letzten Woche gehört.
Ja.
Ja, herzlich willkommen übrigens erstmal. Schön, dass du da bist.
Danke, schön hier zu sein. Ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt, also ich soll jetzt erzählen, wie ich den Film fand.
Also du kannst auch von was anderem reden, wenn du möchtest. Passt dann halt nicht so, aber ich weiß nicht, ob du schon mal unser Konzept gehört hast.
Ja, manchmal, ganz, ganz selten.
Also üblicherweise beginnst du mit so einem etwas allgemeineren Stimmungsbild und dann steigern wir uns langsam rein.
Das ist ein sehr guter Plan. Ich sag mal so, der Aaron Sorkin, der macht ja schon ganz kompetente Filme. Ganz spannend finde ich die. Von daher war ich durchaus so die ganze Zeit gut unterhalten beim Schauen. Es gab aber dann doch auch den ein oder anderen Faktor an der Inszenierung, der mich gestört hat. Ich denke, das ist mein Eingangsstatement.
Das wird ja heute wie ein Prozess. Jetzt darf die Gegenseite sprechen. Robert, du musst ihn blöd finden. Sagen.
Nee, will ich gar nicht. Also ich war auch, ich war ja derjenige, der den schon geguckt hatte, bevor Christoph den angesagt hat. Und dann wurde meine Besprechung in die nächste Woche vertagt. Weil ich mir den so schon quasi ausgesucht hatte, als ich den so mir durchgelesen hatte bei Netflix. Aaron Sorkin und dann diese Besetzungsliste, ja. Also man hat dann da so Sacha Baron Cohen und Eddie Redmayne als Teil der Gruppe der Angeklagten und dann als Anwalt Mark Rylance und es tauchen dann irgendwann plötzlich, also der Richter von Frank Langella gespielt, den ich auch extrem gern sehe, und irgendwann im zweiten Hälfte des Films ist dann plötzlich noch Michael Keaton mal eben so, Nebenrolle,
ja,
Michael Keaton,
geil.
Mal so besetzen. Und das ist halt so schon diese Besetzungsliste und dann Aaron Sorkin und Gerichtsdrama und so, und dann Joseph Gordon-Levitt haben wir noch vergessen als Staatsanwalt. Da war ich eigentlich schon überzeugt und mir hat der eigentlich so im Großen und Ganzen gut gefallen. Vor allen Dingen, ich habe im Verlauf mal so ein bisschen die Wikipedia-Artikel zu dem echten Prozess recherchiert und dann bin ich über so ein paar Fotos gestolpert. Was ich besonders lustig fand, ist, dass sie tatsächlich die Leute auch optisch extrem gut getroffen haben. Also diese Figur von Sacha Baron Cohen zum Beispiel, sah fast wirklich genauso aus.
Also, ja, dass Sacha Baron Cohen 20 Jahre zu alt ist, nicht? Das ist das Problem ein bisschen. Das ist halt jetzt ja, 50 okay, oder knapp 50 und der war damals
so alt ist 30. Der schon?
Ja.
Krass. Ja, aber er hat
es gut hinbekommen, oder?
Überzeugend, total.
Ich fand ihn schon, er wirkte da schon immer so ein bisschen wie der Seniorenstudent unter den ganzen anderen, fand ich.
Ja, gut, da können wir gut mit.
Waren
wir
also mit Langzeitstudenten bashing kommst du
nicht. Nee, das darum geht's gar nicht. Nein, ich habe schon immer so ein bisschen gedacht, so, er ist ein bisschen alt für die Rolle, die er irgendwie den jungen Willen da spielen soll. Aber okay, wenn ich da allein auf weiter Flur bin, umso besser vor.
Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Nee, ich fand ihn schauspielerisch so gut. Also, und ich fand jetzt gerade auch im Vergleich zu letzter Woche, und ich musste mich auch an diese The Spy zurückerinnern. Ich finde ihn einfach in ernsten Rollen, das ist ja eine ernste Rolle, auch wenn er hier so ein bisschen den Krawallo spielt, ich finde ihn richtig gut. Also ich finde, der sollte viel mehr ernsthaftes Fach machen. Und ja, klar, das Alter passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber ich finde, er ist ein ausreichend guter Schauspieler, um das verkörpern zu können. Also für mich hat er mit am besten noch mit funktioniert, obwohl jetzt haben ein paar ganz gut funktioniert.
Ich mag ja persönlich auch Eddie Redmayne überhaupt nicht und dafür ist das ein ziemlich guter Film.
Ja, stimmt.
Bei Eddie Redmayne gebe ich auch zu, hat mich in mehreren Szenen hatte ich das Gefühl, es sind wieder Versatzstücke der anderen Rollen, mit denen er bekannt geworden ist. Da ist schon wieder Stephen Hawking an ein, zwei Stellen gewesen. Stimmt. Oder er hat halt so ein paar von diesen Bewegungen, die er immer so macht, die macht er halt immer. Und man hat gedacht, er hätte die gemacht, um Stephen Hawking zu porträtieren, aber es ist einfach nur Eddie Redmayne playing some
guy. Ja, aber das ist ja häufig so.
Und,
ist ja bei vielen.
Und man attributiert das dann an diese erste Rolle, mit der man das so richtig wahrnimmt. Genau. Und dann stellt man später fest, das hat damit ja nichts zu tun gehabt.
Genau. Ja. Stefan, willst du noch oder soll ich dann?
Mach ruhig.
Ich bin mir nicht so, ist total schwierig, ob ich finde, dass der Film für mich gar nicht funktioniert oder ob er zu sehr funktioniert. Um das dem vorwegzugreifen, im Fazit würde er nicht wahnsinnig gut wegkommen. Ich bin verärgert gewesen, die ganze Zeit halt über dieses Rechtssystem und über diesen Schauprozess und daraus folgend dann über das Rechtssystem, was mir häufig so geht, wenn ich irgendwas mit dem amerikanischen Rechtssystem, also ging mir bei Suits ja in einer anderen Weise, aber ging mir auch so. Und bei vielen anderen auch. Das ist einfach ein total bescheuertes Rechtssystem. Aber das spricht ja eigentlich für den Film. Also der hat mich eben in der Hinsicht gekriegt, dass ich da eben zum Teil nicht geschafft habe, dann auf die Metaebene zu gehen, sondern ja, ich fühlte mich selbst abgeurteilt und ungerecht behandelt und also das hat mich stark angekotzt, muss ich sagen. Aber es hat dann eben auch keinen Spaß gemacht, gell? Also ich weiß nicht, also Aaron Sorkin hat ja schon mehrere solche Anwaltsgeschichten gemacht, auch einen meiner Lieblingsfilme überhaupt, ja, Eine Frage der Ehre ist ja auch Sorkin. Der halt viel fiktiver ist, aber wahnsinnig grandios. Dann Social Network ist ja eigentlich auch ein Rechtsstreitfilm, wenn man so will. Oder? So erinnere
ich
mich
fast
daran. Gell?
So von der ganzen Inszenierung voll des, also Courtroom-Dramas, zwar ja eigentlich so eine Schlichtung, aber klar.
Ja. Und der hat für mich schon schlechter funktioniert als Eine Frage der Ehre, aber er hat noch irgendwie funktioniert. Und der jetzt, vielleicht weil er eben noch stärker Realität abbildet und weniger fiktiven Anteil hat, ist es für mich so, ja, ich ärgere mich über den Inhalt und so, über das, was er darstellt, worüber man sich ärgern soll, aber er funktioniert für mich dann als Film nicht mehr so gut. Und ich habe mir dann auch gedacht so, ja, toll, wenn ich schlechte Laune oder irgendwie, oder mich empören will oder ungläubig sein will über dieses bescheuerte System, dann kann ich mir einfach irgendeine beliebige Woche aus der Trump-Ära anschauen, da brauche ich momentan nicht so einen Film. Also ich weiß nicht, was dieser Film jetzt soll. Das ist aber genau, nicht total, darf ich? Total überflüssig.
Darf ich da rein? Oh, weil, also genau das soll der Film ja. Also das, der Richter wird uns so eindeutig quasi als Stand-in für Trump dargestellt, eben als jemand, von dem alle wissen, dass er ein vollkommener Volltrottel ist, der wirklich nur Blödsinn macht und da eine absolute Willkürherrschaft in diesem Gerichtssaal gelten lässt. Mhm. Aber weil er eben auf diesem Stuhl sitzt, kann keiner etwas dagegen machen und alle sind eben ausgeliefert. Also der ist ein absolutes Stand-in für Trump. Und da würde ich zum Beispiel auch den Kritikpunkt ansetzen. Also nee, das fand ich gut, aber ich habe den Fehler vielleicht gemacht, aber es war auch eher zufällig, dass ich im Vorhinein auch einen Podcast gehört habe, The Dollop, wo die wahre Geschichte der Chicago Seven dargegeben haben. Also ob es so wirklich wahr ist, die sind auch immer sehr polemisch und die sind auch sehr links so, aber diese Chicago Seven, die waren halt viel heterogener und da waren halt Anarchisten dabei und richtig krasse Hippies und gerade hier die Sacha Baron Cohen Rolle, das war halt ein absoluter Anarchist und der war halt, also der wollte dann nur Chaos stiften die ganze Zeit in diesem Saal und die bringt Sorkin alle so ein bisschen auf so eine Demokratenschiene, um eben da diese Parabel draus zu machen, dass die ja doch dann eben alle gute Leute sind, die diese A Few Bad Apples Theorie vertreten, so dass das System ja in Ordnung ist, sagt er uns ja auch buchstäblich, aber es gibt halt eben ein paar schlechte Menschen in diesem System und es müssen nur wieder die Richtigen an die Position kommen, eben die Demokraten, dass er uns da halt so sehr holzhammermäßig quasi seine Moral mitgibt und das dann damit dann quasi so historische Faktizität unter den Tisch fallen lässt, indem er halt einfach diese Leute, die teilweise viel radikaler waren und auch das amerikanische System eben krass abgelehnt haben, gerade der Charakter, den Sacha Baron Cohen spielt, der da am Ende ja noch so eine blühende Rede für die Demokratie hält, der aber halt einfach ein Sozialist war und Anarchist, sagte ich schon, der sowas nie gemacht hätte. Und das hat mir dann schon übel aufgestoßen.
Ja, und dann eben noch hinzukommt, dass ich halt einfach finde, dass diese Trump-Ära das nicht braucht. Also für was brauchen wir da so eine Parabel? Wir haben das alle gesehen, wir haben es alle noch in den Knochen, wir sehen es sogar jetzt noch, was für ein beschissener Despot das ist. Brauchen wir da echt eine Parabel drüber? Also ernsthaft, das sehen wir doch. Also und es ist ja nicht in solcher Weise ein faschistisches System geworden, zum Glück, dass man das nicht offen aussprechen und besprechen kann. Also man braucht ja nicht wie in Zeiten des real existierenden Kommunismus oder der Nazi-Herrschaft irgendwelche Parabeln, die das ein bisschen umspinnen, weil man es nicht offen aussprechen kann. Also ich verstehe nicht, was dieser Film soll. Also ich finde es total sinnlos.
Also so hart würde ich das nicht beurteilen, weil zum einen ist das eine Geschichte, die ich vor dem Film so nicht, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte von diesem Prozess noch nie was gehört. Mhm. Und mich hat der Film gut unterhalten. Ich fand das ja einfach auch interessant. Klar, dieses Rechtssystem ist ziemlich kaputt. Im Moment übrigens, du sagtest vorhin, man muss eine beliebige Woche Trump-Herrschaft nehmen. Wenn du die jetzige aktuelle Woche nimmst, funktioniert das Rechtssystem gerade ziemlich gut gegen Trump. Aber davon unabhängig, ja, auch diese Sache, am Anfang des Films dachte ich noch, naja, der Richter, was kann der schon machen? Der kann da überall Rügen verteilen und Sachen nicht zulassen und so weiter, aber am Ende sind es die Geschworenen, die sie überzeugen müssen und wenn sie charismatisch sind und so weiter. Und dann passieren halt Dinge auch mit den Geschworenen und dann dachte ich mir so, ah, so läuft der Hase. Und also ich habe da einfach viel gelernt. Was da so alles vorgefallen ist und
wie beschissen dieses System ist.
Ja, wie beschissen dieses System an der Stelle sozusagen auch ausgenutzt wurde und was halt so an üblichen staatlichen Verschwörungen so, oder was heißt Verschwörungen, üblichen staatlichen Gemeinheiten und Einflussnahmen an Stellen, wo das nicht hingehört, so gemacht worden ist, nicht nur damals, sondern wahrscheinlich zu allen Zeiten. Aber
jetzt gerade nochmal hoch 10.
Genau. Und von daher, mich hatte dazu angeregt, danach erstmal sofort die Wikipedia in die Hand zu nehmen und zu lesen und zu lesen und zu lesen, die einzelnen Leute mir anzugucken und den Prozess mir anzugucken, zu gucken, was im Nachgang davon von diesen Entscheidungen Bestand hatte und was nicht. Ein bisschen was steht im Abspann in so Texttafeln, aber das kann man sich natürlich noch sehr viel ausführlicher reinhauen. Und das alles schafft ja nicht jeder beliebige Film, der dem mir irgendwie so Holter die Polter erzählt wird und danach setze ich mich eine Stunde hin und lese Wikipedia. Insofern, das hat schon was gemacht und ich fand den definitiv positiv im Schnitt. Also ich, wie du da zu diesem harten negativen Urteil kommst, weil dich das Rechtssystem so ankotzt, wie gesagt, da kann ja der Film nichts für, im Gegenteil.
Ich finde auch, was du eben sagtest, dass wir diese Auseinandersetzung nicht brauchen, dem würde ich auch nicht zustimmen, sondern ich finde das eigentlich immer spannend, wenn Filme sich eben mit sowas auseinandersetzen. So in dieser Obama-Ära sind ja auch zum Beispiel so sehr viele Sklavereidramen zum Beispiel herausgekommen, die sich so mit diesem Erbe der USA auseinandersetzten, weil das die Zeit war, der erste schwarze Präsident, das halt mal aufzuarbeiten. Und das jetzt halt entsprechend hier in so ein Gerichtsdrama, wo eben das Gerichtssystem oder das Rechtssystem quasi einmal durchexerziert wird als Parabel für den amerikanischen Staat, da habe ich jetzt per se nichts gegen.
Ja, gut. Ja, das überzeugt mich sogar noch ein bisschen, ja.
Stefan, von dir haben wir noch wenig gehört.
Ich muss ja sagen, ich habe dieses Parabel und mir gar nicht die Mühe gemacht, vielleicht war ich auch irgendwie müde oder abgelenkt. Ich hab einfach einen Film.
Zwischenfrage, in wie vielen Teilen hast du ihn geguckt?
Zwei.
Aber ich bin ja da auch total, eigentlich mache ich das genauso wie Stefan, dass ich Filme auch aufteile. Allein auch so mit Kindern, sie spät ins Bett bringen und so. Und ich bin auch jemand, der braucht viel Schlaf und ich gehe dann lieber früher als spät ins Bett. Aber bei dem Film war
es. Bist du hier falsch?
So, ja, ich weiß, aber ich mal kriege ich das auch hin. Dafür gehe ich dann morgen um 6 ins Bett oder so. Aber nein, bei dem Film war es tatsächlich so, dass er mich tatsächlich so mitgerissen hat, dann, dass ich den noch zu Ende geguckt habe an dem einen Abend und dann eben erst irgendwie um 1 ins Bett bin oder so. Von daher, das hat er schon geschafft.
Okay, Stefan, ich habe dich rüde unterbrochen. Weiter.
Ich habe ihn in zwei Teilen geguckt. Ich habe ihn aber wirklich als Gerichtsdrama geschaut und muss sagen, dass es da eben ein Film war, der für mich, auch wenn ich ihn unterbrochen habe, weil ich dann irgendwann müde war, trotzdem hat er mich die ganze Zeit gefangen, wie es sonst nur selten Filme schaffen, dass ich mit einer Begeisterung und einem Interesse dabei bleibe und zuschaue und mich und aufgeregt werde. Wisst ihr, irgendwie, wenn man so weiß, es könnte so rumgehen, es könnte so rumgehen, ist ja blöd und das und das. Und von daher hat der Film mir echt gut gefallen. Ich fand insbesondere Sacha Baron Cohen sehr gut. Ich fand ihn fast zu gut. Ich fand irgendwie der Rest fiel so ein bisschen ab. War so, weiß ich nicht, wenn du in so einem Schultheater, ohne zu sagen, dass die anderen jetzt im Schultheater sind, aber wenn du da irgendwie einen Profi mit reinstellst oder einen, der vielleicht 2 Jahre älter ist und schon das erste Semester an der Uni Schauspiel gelernt hat. Also so ein bisschen zu gut, ein bisschen zu.
Zu viel Charisma.
Perfekt. Ja, zu viel Charisma auch. Und war so das, was mir nicht so gefallen hat. Es war nicht so hart, dass es mich rausgeworfen hat. Vielmehr hat mich rausgeworfen, dass er irgendwie einen falschen Dialekt hatte. Aber okay, das liegt vielleicht an dem Film der Vorwoche.
Ja.
Und dieses Rechtssystem ist echt absurd. Also das ist, wenn man bei uns manchmal denkt, so, das kann doch jetzt nicht sein. Aber das ist ja, nochmal auf eine ganz andere Ebene seltsam.
Wie der eine die ganze Zeit keinen Anwalt hat. Und total okay für den Richter.
Er hat keinen Anwalt und er darf nicht sprechen.
Ja, er darf sich nicht selbst verteidigen.
Ja, ich verteidige mich selber. Ja, okay, kannst du ja machen. Dann darfst du aber auch reden und dann darfst du genau das Gleiche, was einbildet dürfen. Also, ich weiß gar nicht, ob wirklich so ist, aber ja.
Ja, ich befürchte ja.
Es gab einen Moment, der hat mich sehr schon fast wütend. Also nee, ich habe mich ein bisschen in meinen eigenen Mund überbrochen, übergeben so.
Geht's? Ich denke, Bilder. Ekelhaft. Das ist doch wirklich, das muss doch jetzt nicht sein. Ich habe noch nichts getrunken. Ja,
nein, und zwar, ich sage es auch warum. Es gibt eine Szene, wo John Carroll Lynch, das ist dieser, der Zodiac-Killer, der mutmaßliche, dieser Schauspieler mit so einer Klatze, ja. Der spielt so einen älteren Familienherr, der so uns auch am Anfang als guter Papa gezeigt wird, der seinem Sohn erstmal mitgibt, was man so quasi machen muss als guter Mensch. Und dann irgendwann kann der diese ganze Absurdität nicht mehr fassen und schlägt halt einen Gerichtsdiener vor lauter Frust. Mhm. Und dann kommt so ein Reaction-Shot von seinem Sohn, der ihn so vorwurfsvoll anguckt, so, oh Papa, was hast du nur gemacht? Und das ist so, dass eben diese, das macht Aaron Sorkin auch schon ziemlich gerne, diese mega manipulativen Bilder. Und das hat mich schon sehr, sehr gestört. Und sowas kam halt auch immer wieder. Auch dieser, den möchte ich jetzt absolut nicht spoilern, weil der verfehlt auch nicht seine Wirkung, dieser letzte Moment, auf dem der Film endet. Das ist jetzt während des echten Prozesses wohl irgendwann mal mittendrin passiert. Und es war auch eben überhaupt nicht so patriotisch, wie es da dargestellt wird. Aber das funktioniert schon, also hat schon bei mir funktioniert, da ließ mir auch kalt den Rücken runter, aber trotzdem war es halt, habe ich mich dann auch schon wieder so sehr bewusst manipuliert gefühlt von dem Regisseur, und das mag ich dann auch nicht, wenn das zu hart ist.
Hm. Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja, ich verstehe das, was du meinst mit diesem Reaction-Shot, aber John Carroll Lynch haben wir vorhin in der Aufzählung vergessen. Den sehe ich auch extrem gern. Mhm. Und ich finde, der ist durchaus ein sehr guter Schauspieler. Also deshalb, was Stefan da vorhin sagte, dass der Rest Amateurschule ist, auch Mark Rylance. Also ich würde mit der Aussage nicht so richtig mitgehen. Da sind
viele tolle Schauspieler drin, aber so das Charisma und diese Ausstrahlung, da übertüncht er halt die anderen. Da bin ich schon dabei.
Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das schlechte Schauspieler sind, die anderen. Ich kenne die ja eh alle nicht. Aber
Ich hätte das eher so ein bisschen verbucht unter die Figuren sind halt so. Also ich habe das jetzt nicht den Schauspielern angedingst, sondern ja, der eine ist halt so ein extrovertierter Typ, der ja auch die Figur sucht ja auch dauernd die Bühne und macht da so ein bisschen Stand-up-Comedy immer, was dem Film auch so eine leichte Note noch mit, obwohl das Thema so runterziehend ist, hatte der Film ja durchaus immer humorige Elemente an vielen Stellen. Also zum einen, weil sich die Hippies oder Yippies in dem Fall regelmäßig entschlossen haben, diesem Gerichtssaal keine ernsthafte Reaktion mehr zu zeigen, sondern einfach nur noch es zu verhöhnen und da
auch geil,
im Wesentlichen Stand-Up-Comedy zu machen fürs Publikum. Und das hat immer wieder lustige Effekte gebracht, und zum anderen in den Zwischenschnitten hat man ja immer wieder gesehen, dass das halt so ein bisschen eine Rampensau ist, dieser Abby Hoffman, den Sacha Baron Cohen da spielt. Oder zumindest wurde er uns jetzt hier so präsentiert, ob er in Wirklichkeit so war, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Aber da möchte ich nochmal diesen Podcast, The Dollop, die machen so, erzählen quasi Geschichten aus der Geschichte, aber das sind auch zwei, oder ja, ich glaube beides Stand-Up-Comedians, die immer halt so total absurde Episoden aus der Geschichte echte, wahre Geschichten erzählen und das sehr, sehr amüsant machen. Und die haben dann nämlich auch die Geschichte von diesem Abby Hoffman in 3 Folgen dargelegt. Und der war wirklich auch sehr, sehr strange, der Typ.
Kannst du da irgendwie einen Link in das Dokument posten, dann schaffst du es vielleicht sogar auf die Webseite. Dann kann man nämlich direkt jetzt im Text da draufklicken und zack.
Bin ich dem Bob in die
Rede. Das ist der Gefühl.
Alles gut. Das mag der. Das gehört dazu.
Alles gut. Ich hätte es eher den Figuren zugeschrieben und nicht so sehr, dass Sacha Baron Cohen jetzt da einem Mark Rylance die Butter vom Brot spielt. So habe ich das nicht wahrgenommen. Aber gut.
Okay.
Jetzt brauchen wir irgendwie da so eine Klammer und dann so Zahlen, die wir unten auf die Webseite schreiben können.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den Richter kenne. Ich muss das jetzt googeln.
Frank Langella, den hast du schon in 1000 Rollen als CIA-Mensch und so.
Ja, aber
so
mit
böse.
Ich habe die ganze Zeit so eins in ihm gesehen, habe gedacht so, du kommst nicht drauf, als was er findet, hat man ja oft bei so Schauspielern, so das ist er für mich, ja, so Rambo ist halt immer Rambo, gell? Egal in was er spielt. Und der ist halt für mich eine Figur aus DS9. Dieser vom Kreis, so ein bajoranischer Extremist. Kannst du dich erinnern?
Okay. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, für die ist kein mitgespielt.
Ich glaube auch so eine ganz ultra unsympathische Rolle. Der so Minister, bajoranischer Minister und dann eben hintenrum Terrorist und ganz widerlicher Fanatiker. Ja, da eben auch schon. Vielleicht ist das ja doch selbst.
Minister Jarrow, okay. Ja, das wahrscheinlich. Ja. Jetzt habe ich ein Foto gefunden. Gell? Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, alles klar. Ja. Ich mag den sehr, sehr gerne, weil der immer so, der spielt halt so weil er immer böse so Leute immer ist. Irgendwie.
Genau, ja, genau.
Das kann er verdammt gut. Und ich würde mir manchmal würde ich mir vorstellen, wie das so ist, wenn das zum Beispiel dein Opa ist oder so und er ist total lieb und nett und dann guckst du den im Fernsehen, ist immer voll das Arschloch und voll der Killer und Strippenzieher im Hintergrund, CIA irgendwas, böse Leute in Folterknäste sperren und so und dann kommt er wieder nach Hause und dann, naja, ich hab dir was mitgebracht, ne? Kaffee und Kuchen und dann steht er in der Küche und kocht was und so.
Ja, genau.
Es gibt ja viele so Schauspieler, die so typecastmäßig festgelegt sind auf so richtige Bösewichte.
Ja, ich habe heute erst gelesen, dass, wie heißt er, in der Muppets Weihnachtsgeschichte, hier der Butler Ebenezer von Scrooge. Batman.
Ach so.
Genau, wie heißt denn der Schauspieler noch?
Michael Caine.
Genau, Michael Caine, der hat die Rolle nur angenommen, damit sein Kind endlich mal einen Film sehen kann, in dem er mitspielt, weil er davor auch immer in so Gangsterfilmen und so mitgespielt hat und da konnte sein Kind ihn nie im Kino sehen.
Ja. Sehr gut. Da gibt's aber viele so, oder? Die sagen so, meine Kinder haben die Filme nie gesehen, weil alle noch zu jung ist. Das hört man oft in Interviews.
Ja, ja.
Das ich weiß gerade kein Beispiel, aber das habe ich schon ganz oft gehört, den Satz.
Würdet ihr eure Kinder euren Podcast hören lassen?
Haben wir schon oft dargelegt hier in der Sendung, dass wir das deshalb doch nur machen, oder?
Aber jetzt noch nicht.
Jetzt noch nicht. Wir sind auch schon mal gerügt worden, oder? Ich glaube vom Erik, vom Kinocast, dass wir hier so viele F-Bombs droppen und dass er das nicht mit den Kindern im Auto hören kann.
Sehr gut.
Ich meine, dass er das war. Vielleicht stecke ich mir jetzt auch ein Zitat zu, was von jemand anders kam, aber ich meine, das hat mir schon mal Feedback.
Tatsächlich habe ich uns schon häufiger mit meinem Sohn zusammen im Auto gehört. Aber gut, ich weiß ja auch, was kommt und ob es problematisch ist, was ich sagen werde.
Ach so, und wenn einer von uns was Quatschiges sagt, das ja, dann kannst du mit uns schimpfen. Stefan, rede nicht so, sprich nicht so daher, Junge.
Ja, meistens bin ich ja schon der unangemessene Sprache von sich gibt.
Gut.
Dann könntest du so eine Gashupe haben, mit der du dann immer deine eigenen, wenn du weißt, jetzt sagst du was, machst du
genau.
Sehr gut. Im Auto, so einfach drüber piepsen über die Anlage. Mit geschlossenen Fenstern.
Ich glaube, mein Sohn hat dadurch auch, klar, die haben ja da, das ist ja auch total schwer zu fassen, das Konzept Radio und Podcast zu trennen, ähnlich wie auch Fernsehen und Netflix zu trennen, das kriegen die Kinder überhaupt nicht hin. Für ihn ist es, glaube ich, ganz normal, dass er, wenn wir im Auto sitzen und eben nicht Musik hören, sondern eben gesprochen ist, dass dann eben der Stefan und der Bob und ich bin. So, völlig normal.
Es gibt nur ein Sprachradio, das ist mein Papa.
Genau.
Genau, das ist doch schön.
Ein Haufen Content.
Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin die Tage in die WhatsApp-Gruppe von uns geschrieben, dass ich gestern meine Tochter dabei beobachtet habe, wie sie mit ihren Kuscheltieren spielte und dann sagte sie plötzlich zu den Kuscheltieren, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und die ist was, 3 Jahre alt. Und ich dachte so, what? Was? Das YouTube-Generation mit 3? Ja, die guckt immer so komische, so ein Kanal mit so Playmobil-Figuren, wo so Playmobil-Figuren so Stop-Motion animiert, irgendein Kram, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas nachspielen und das erzählt halt so kindergerechte Geschichten für 3-Jährige und da können sie dann mal irgendwie so 20 Minuten so eine Folge gucken. Und ansonsten guckt sie eigentlich nur Maus, Sendung mit der Maus auf YouTube. Die machen das mit dem Daumen hoch, glaube ich, nicht. Das müssen diese Playmobil-Leute sein. Und irgendwie hat sie das dann so eingebaut und hat das zu ihren Kuscheltieren gesagt. Also da verschwimmt dann das eigene Spiel mit dem, was man auf der Videowelt erlebt.
Daniel, hören deine Kinder?
Deine Kinder?
Die Große hat ja sogar schon mal mitgepodcastet.
Stimmt, die ist regelmäßig dabei, ja.
Genau, aber also die es ist jetzt auch nicht unbedingt ihr, die ist ja schon Teenagerin und ist jetzt nicht ihr Hobby, den Papa beim Podcasten zuzuhören, sondern da hat sie andere Medien und die Kleine hat da noch gar kein Interesse.
Okay. Das ist ja auch für, wenn sie 55 ist und du bist im Altenheim oder so, dann kann sie die alten Sachen vom Papa wieder ausgraben.
Ja, die hört selbst sogar auch schon ein paar Podcasts. Also sie hat irgendeinen Harry Potter Podcast, den sie sklavisch hört. Und jetzt habe ich ihr nämlich neu, sie ist gerade auf einem riesen Hamilton-Trip und sie, also das geht gerade irgendwie bei denen auf dem Schulhof auch, dass sie singt den ganzen Tag nur noch diese Lieder und da habe ich auch diese Strong Songs Folge empfohlen, die ich hier auch aus eurem Podcast kannte.
Ja, die war auch gut.
Ja. Und die hat ihr auch gefallen.
Sehr gut. Ich sage jetzt nochmal, wir brauchen Punkte, damit wir ins endlich mal.
Ja. Genau, der Daniel hat sich ja schon vor der Sendung beschwert, dass er jetzt endlich den Alkohol aufmachen möchte. Ja. Klar, hätte ich das nicht, es tut mir leid.
Ja, meine ist langsam warm, also los. Ja, dann. Daniel, gib Punkte.
Kann ich halbe Punkte geben? Das weiß ich gerade gar
natürlich
nicht.
Natürlich.
Hat sogar Viertel. Ja, ich gebe ihm dann so 5,5. Ich bin eigentlich, wie gesagt, ich war gut unterhalten, aber es gab dann doch zu viel, was mich genervt hat, als dass ich höher gehe.
5,5 ist schon ziemlich schlecht, gell? Also bei uns. Das ist schon.
Okay, dann gebe ich
eine Watsche.
Noch eine Viertelstunde, er kriegt 9.
Wenn ich erstmal angefangen habe zu trinken.
da kann ich mich gerade anschließen. Ich gebe nämlich auch 6. Und zwar eben, ja. Es verärgert mich zwar, aber es unterhält mich nicht genug und ich schaue lieber noch dreimal eine Frage der Ehre.
Oder Hamilton.
Das auch, aber das ist nicht von Sorkin.
Ich setze da noch 1,5 Punkte drauf, ich gebe 7,5, mir hat er wirklich gut gefallen.
Ja, ich gebe auch 7,5 mit der gleichen Begründung. Und jetzt Alkohol. Das führt uns nämlich direkt zur Droge der Wahl. Gentlemen, was gibt's?
Der Gast zuerst.
Stefan wollte mich ja vorhin auf Twitter dazu nötigen, hier live Cocktails zu mixen, aber dabei, als Stefan bei mir im Podcast zu Gast war, habe ich eigentlich hinlänglich erklärt, dass ich ein absoluter Noob bin und auch wenn ich mich jetzt fleißig in dem Necroni machen geübt habe in den letzten Monaten, habe ich mich dann doch nicht hier irgendwie live mit Mikro und Computer und so getraut. Außerdem habe ich auch nichts im Haus. Ich habe aber noch so ein Uso aus Tyrannos oder Tyrannavos, der von sich behauptet, aus der ältesten Uso-Brennerei der Welt zu stammen. Aus dem Jahr 1856. Und den habe ich noch nie getrunken. Den werde ich jetzt mal probieren. Ich mache mal auf.
Ach, eine frische Flasche.
Das ist eine frische Flasche. Ja, gleich gesagt, hab ich noch nie getrunken.
Aber du weißt, dass wir im Moment das Konzept des Leertrinkens haben.
Nee, genau. Ich habe außerdem noch, damit ich auch was leer trinken kann, nein, außerdem, weil ich mir jetzt nicht den ganzen Abend Uso hinter die Birne hauen kann, habe ich ein alkoholfreies Bier mir noch dazu genommen.
Sozusagen ein Herrengedeck, ein griechisches Herrengedeck.
Quasi. Und zwar habe ich ein Clausthaler alkoholfrei Naturtrüb. Ich trinke ganz gerne alkoholfreies Bier, einfach weil das gut schmeckt. Aber Clausthaler ist eigentlich nicht mein Ding. Ich finde, die sind nicht so geil. Aber dieses Naturtrübe, das geht schon.
Ja, ich würde da auch sagen, Clausthaler ist nicht so mein Teil
bei alkoholfrei. Aber bei dem Naturtrüben, das kannst du mal probieren. Also vielleicht schmeckt es auch gar nicht, aber das finde ich, das sticht da raus. Die anderen sind nicht so, die sind eher bar. Obwohl, könnt ihr noch diese Werbung von Clausthaler aus den 80ern, wo die Leute irgendwie so immer so einen Clausthaler hingestellt bekommen und niemand hat es gemerkt, so ein bisschen. Das war nicht sehr glaubwürdig.
Nee, gar nicht. Als Kind hat man es immer geguckt und hat so gedacht, ja, okay, Clausthaler von mir aus. Und dann irgendwann älter selber Bier trinken und dann so, wie kann man das nicht merken? Wie sind die alle irgendwie, haben die Zungen rausgebrannt oder was ist da los?
Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, das Naturtrübe, das geht schon.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals schon Clausthaler getrunken habe. Aber Uso habe ich schon mal getrunken, aber das ist, glaube ich, das letzte Mal, als ich Griechenland war, 2006. Müssen wir vielleicht auch mal wieder machen. Bob, was trinkst du?
Ich trinke Uso, was trinkst du? Nein, ich mache mir einen...
Oh.
Irgendeiner musste das sagen, oder? Dann habe ich das jetzt mal übernommen. Stimmt. Ich habe keinen Jigger. Ich habe wieder keinen Jigger, das gibt's doch nicht. Ach, ich habe jetzt hier mal Berlin Bitters in dieses Eis gemacht. Da kippe ich jetzt den letzte Woche frisch geöffneten Belsasar-Wermut drauf und dann noch ein bisschen Knob Creek Rye. Und dann wird das ein
Manhattan,
der natürlich auf Eis nicht gerührt, sondern im Glas gebaut, total. So geht das eigentlich nicht, aber so ist das jetzt hier halt leider. Ohne Jigger, alles grob, ganz böse.
Darf ich jetzt eigentlich schon anfangen oder warte ich noch bis?
Na klar, klar.
Trink. Bitte, hau rein.
Ich will jetzt auch trinken. Deswegen dränge ich mich jetzt hier mal rein. Ich habe ganz banal, trinke ich da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Ich trinke nämlich die andere Flasche Kussel, das Bier, was uns Karel geschenkt hat. Da haben wir zwei Flaschen bekommen und es hat mir sehr gut geschmeckt. Deswegen hatte ich diese Woche einfach Lust, die andere Flasche zu trinken. Und danach werde ich wieder einen Wodka trinken, einen russischen, in dem diesmal nicht Birkensaft drin ist, sondern diesmal ein bisschen Ingwer, glaube ich. Oder? Ginseng. Verwechselt. Nämlich Ruski Standard Gold.
Das ist doch dein Standard-Wodka, oder?
Ist einer meiner Standard-Wodkas. Allerdings nicht der Gold, sondern der Platinum normalerweise. Der Gold, da habe ich immer noch meine erste Flasche und ist auch noch ziemlich voll. Also den trinke ich trinke einfach nicht sehr viel Wodka. Aber mal gucken, ob er mir noch schmeckt. Und ich habe auch die Flasche jetzt unten stehen. Vielleicht teste ich da gegeneinander.
Deinen letzten Bier. Satz hat man nicht so wirklich verstanden, aber
ist egal.
Du bekommst.
Trink Bier.
Ich habe mir gerade die Reste der hier noch stehenden Flasche St. James White ins Glas gegossen. Es waren dann doch irgendwie 8,5 cl. Könnte sein, dass die Sendung für mich früher endet als für euch. Ich hatte nämlich noch eine Limette, die weg musste. Jetzt habe ich sogar die Limette und den Rum leer gemacht. Und das werde ich jetzt gleich noch shaken und dann werde ich mir einen Tea Punch hinter die Birne schütten.
Schön, angenehm, ein Katzenpiss-Trink.
Machst du wenigstens, wenn der Podcast für dich vorzeitig endet, irgendwie so ein betont lautes Geräusch, wenn du vom Stuhl kippst, damit wir Bescheid wissen, okay?
Ich falle wahrscheinlich in die Ukulelen, dann macht das Lärm.
Sehr gut, das ist schön, das ist schön fürs Audio, dann sehr gut, dass wir da was mitkriegen.
Genau.
Oh, das Bier gefällt mir echt. Das ist, ich muss das, glaube ich, auch irgendwo herbeziehen. Ich werde doch nur zum Biertrinker hier. Verrückt.
Da stand doch aber drauf, wo das her ist, oder? Ich meine, da konnte man irgendwie rausfinden, wo das herkommt.
Ja, aus Tschechien halt. Kommt, in Deutschland, oder?
Ich meine, da steht ein Importeur oder irgendwas drauf.
Nee, echt? Ja. Oh, es steht Bier bewusst genießen drauf. Das spricht dafür, dass es einen Importeur gibt.
Ja. Genau. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne noch kurz dem Daniel die Frage stellen, die er seinen Gästen auch immer stellt. Woher kennt man dich denn aus dem Internet?
Ja, ich mache auch so einen kleinen Filmpodcast, der heißt Spätfilm. Da lade ich gerade jede Woche jemanden ein, mit dem ich dann in einer Woche einfach nur so vom Kinn rede und es gab mal das Vorgeplänkel im Spätfilm, daraus ist das quasi entstanden, das ist dann ein Laber-Podcast quasi rund um Filme und danach besprechen wir einen Film und das erscheint dann nochmal in einer anderen Folge, so dass dann quasi immer alle 14 Tage jemand Neues mit mir über einen Film spricht.
Und wie wählst du diese Filme aus? Das ist jetzt nicht wie bei uns so Streaming-Zeug von neu, sondern irgendwie, worauf du Lust hast oder wie kommst du zu deinen
Filmen? Genau, also in die unsere Tagline war ja mal irgendwie Klassiker und solche, die es sein sollten oder sowas. Also da gab es schon viele Taglines. Nein, aber eigentlich, genau, oder alte Filme zu später Stunde haben wir auch schon mal gesagt. Also eigentlich war die Idee mal, dass wir alte Filme besprechen. Und jetzt so in den letzten Monaten, da war es jetzt in der Regel so, dass entweder die Gäste gesagt haben, hey, lass uns doch mal über den und den Film sprechen. Oder dass ich einen Gast angesprochen habe, hey, ich weiß, du findest den und den Film besonders toll oder überhaupt nicht toll, lass uns doch mal darüber reden. Und das ist, so kommen wir dann immer auf die Filme.
Verstehe. Du machst das ja auch schon, also jetzt hier jetzt Episode 224,
7 Jahre.
Das sind eine Menge Spätfilme dafür, dass du um 6 ins Bett gehst. Also.
Ja, dafür bleibe ich dann länger auf. Das schaffe ich dann.
Okay, sehr gut. Genau, also spätfilm.de. Surf da mal vorbei, klick da mal auf Abonnieren. Und jetzt geht es weiter mit Christoph und Stefan. Ihr habt was geschaut. Eine Serie, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, der Daniel hat auch versucht mitzuschauen, aber...
War nicht meins.
War nicht deins, ja.
Ja, das ist ja aber auch eine Aussage. Also hast du ja auch eine Einschätzung. Das ist ja auch. Ja. Das heißt, also, wir haben 3 Stimmen dazu. Das ist doch gut.
Es geht um die Serie Der Befreier. Christoph, möchtest du kurz?
Ja, gerne. Das ist eine Kriegsserie, Miniserie, vierteilig auf Netflix, die vom Zweiten Weltkrieg handelt, beziehungsweise eine Figur begleitet, die es wohl tatsächlich gegeben hat, inwieweit es tatsächlich jetzt vollkommen autobiografisch sei mal dahingestellt. Es basiert auf einem Buch, was wiederum auf dem Leben von diesem Soldaten basiert. Was sehr auffällig ist, ist, dass es in so einer Render-Optik gefilmt ist oder dargestellt wird. Da könnt ihr mir vielleicht mehr sagen. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein Computerspiel Render-Zwischensequenz, aber es sind richtige Schauspieler. Also wenn man im Internet liest bei IMDb, dann sprechen die immer von einem Filter. Ich glaube, es ist mehr als ein Filter, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber es sieht eben alles so nach Computerspiel aus. Und von der Story her ist es eigentlich auch 4 bis 4,5 geteilt. Die erste Folge spielt in Italien. Ziemlich blutige Schlacht, eben von der Einheit dieses jungen Offiziers, der eine so multikulturelle Einheit anführt, bestehend aus mexikanischstämmigen und indianischstämmigen amerikanischen Soldaten und also ein bisschen Underdogs und werden das nicht aufgerieben. Nächste Folge ist Landung in Frankreich, also im Endeffekt Rückeroberung von Frankreich. Und dritte Folge ist Ardennenschlacht, soweit ich weiß. Oder war es Vogesen? Ich glaube, es war Ardennen, ja. Und die vierte Folge beginnt mit dem Häuserkampf in Aschaffenburg.
Bei euch um die Ecke.
Yeah, geil. Und endet dann mit der Befreiung von Dachau und dem, was dann noch ein bisschen darauf folgt, aber ja, deswegen heißt er eben Der Befreier auch. Ja, das ist so die Story, Daniel. Wie fandest du das?
Und warum fandest du das nicht gut? Wie lange hast du geschaut, Daniel?
In 20 Minuten von der ersten Folge. Und zwar das, was Christoph eben schon beschrieb, das hat mich halt abgestoßen. So, es ist so ein Rotoskopieverfahren, wo man halt quasi filmt und dann über den Film drüber zeichnet. Und also vielleicht kennen manche von euch noch diesen ganz alten Herr der Ringe Zeichentrickfilm, da wurden so die Ringgeister immer so gemacht. Und das löst bei mir so ein total unangenehmes Gefühl aus, so ein Uncanny Valley. Ich kann das nicht ansehen, das ist mir einfach unangenehm. Und dieser Stil, der hat mich so abgestoßen, dass ich halt nach 20 Minuten merkte, ich komme einfach nicht in die Handlung rein, weil ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, wie kacke das aussieht. Dass ich dann sagte, okay, ich lasse es einfach sein. Aber ich... das ist pure Geschmackssache. Ich kann auch vollkommen nachvollziehen, wenn jemand sagt, so, oh, es sieht faszinierend aus.
Da gehen ganz viele mit. Also was man so liest, geht ganz vielen so, dass die da nicht reinkommen. Es ist halt total artifiziell. Also wo man sich schon dann auch auf der Metaebene fragen kann, warum macht man das so? Will man einfach nur ein bisschen anders sein als andere Kriegsfilme oder Serien? Oder will man da wirklich was mit bewirken? Will man irgendwie eine Distanz schaffen oder einfach nur verstören? Oder Dinge zeigen, die man viel schwerer oder anders zeigen kann? Oder ja, also ich weiß es nicht so recht. Für mich hat es funktioniert. Also ich mochte es. Stefan?
Ich war anfangs auch irritiert. Ich mag keine Kriegsfilme. Das habe ich, glaube ich, das eine oder andere Mal hier schon kundgetan und auch beim Daniel im Podcast. Und Zeichentrick ist eigentlich auch nicht so meins. Und gerade so dieses semi-realistische Aber irgendwie hat's mich gefangen. Also ich habe die erste Folge geguckt, da war ich auch mehrfach kurz vorm Abschalten, aber mehr wegen Krieg und allem, was da erzählt wird, erzählt werden muss, als wegen wegen der Effekte. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, naja gut, jetzt guck's einfach mal weiter. Und dann habe ich es innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen oder 2,5 Tagen, habe ich die 4 Folgen durchgebinged, also schneller als so manchen Film, der nicht so lange dauert. Also
ja, ich war total verwundert, als du reingeschrieben hast bei uns ins Dokument, so der Befreier, wie jetzt? Das habe ich doch erst vor 2 Tagen vorgeschlagen. Was ist da los?
Ja, irgendwie. Ich war mit den hier Chicago 7 schon durch. Und dann habe ich das angefangen. Aber seitdem habe ich nichts weiteres geguckt. Aber egal. Es hat mich auf eine Art gefangen, die ist halt eine aufregende Geschichte. Sehr unangenehm, aber
sehr,
irgendwie cool erzählt. Was mich zwischendrin ein paar Mal gestört hat, ist, dass die Schauspieler nicht so stark sind. Und ich finde, dass das leider durch dieses Rotoscope, weiß ich nicht, Verfahren gepusht wurde. Also da wirkten manche ja, so hart abziehbildmäßig. Dass da ein paar Deutsche dabei waren, die ein gebrochenes Deutsch nur gesprochen haben, ja, mein Gott, geschenkt.
Ja, nee, aber das stört schon auch, das direkt,
also,
wo ich mich schon, ja.
Jetzt kommst du hier rüber und ich werde dir erschießen. Alter, also dann lern wenigstens, nimm doch irgendeinen Coach, der dir das einmal richtig vorsagt und dann blabberst nur nach.
Nimm doch einfach fucking in Deutschen, das kann doch nicht so schwer sein.
Genau, also, das wurde doch eh in Polen gedreht, Polen. Das ist ein polnischer Film, ja. Also
ja.
Sollte möglich sein.
Ja, aber mit der Darstellung von Aschaffenburg ging mir das genauso, gell? Weil das ist halt komplett fiktiv. Also da steht halt Aschaffenburg drunter und die zeigen so eine Szenerie mit so einer Kirche mit so Twin Towers, wo wir auch denken so, wenn du einmal für 5 Minuten Aschaffenburg gegoogelt hast, dann weißt du, dass du das so nicht darstellen kannst, ja. Obwohl dann sogar später eine Kirche kommt, die so ähnlich aussieht wie unsere Stiftskirche, halte ich für Zufall. Also es ist, und auch die Stadt, also es ist halt so nicht Aschaffenburg, es ist halt irgendeine fränkische Fachwerkstadt, okay. Was wir damals wohl auch waren, aber eben so sah das nicht aus.
Mir ging's ja in Aschaffenburg dann so, also als die in Aschaffenburg waren, so, ach ja, guck mal, naja, so ähnlich sah das ja schon aus, als wir mit dem Christoph, also wir waren ja irgendwie an Silvester und an deiner Hochzeit waren wir auch in Aschaffenburg unterwegs und also ist nicht so, dass ich jetzt Aschaffenburg richtig kenne, aber ich habe so ein Gespür und mein Gespür von Aschaffenburg, das haben sie schon ganz gut getroffen. Also
ja?
Wenn auch
ja, klar,
70 Jahre später, aber.
Weil das halt so eine fränkische Fachwerkstadt ist, gell? Also insofern haben sie das schon getroffen, aber also Aschaffenburg ist halt, gerade was die Innenstadt angeht, so extrem hügelig und extrem, also gibt es so diese geraden, langen Straßen, die gibt's halt nicht in Aschaffenburg, die kann es da nicht geben, weil das sind halt Hügel, ja, das ist halt, Aschaffenburg ist ja, wenn man so will, eigentlich schon so gut wie im Spessart, gell? Und wenn diese Fachwerksstraßen, die da dargestellt werden, die sind bei uns halt richtig steil und das sind halt, das sieht halt völlig anders aus. Also, ja. Und, und das ist eben genau das Gleiche, wie du vorhin gesagt hast, mit den Stimmen, ja, oder mit den Sprachen, mit den Deutschen. Das ist doch nicht so schwer, in den heutigen Zeiten da ein bisschen was über eine Stadt rauszufinden oder einen Schauspieler zu finden, der Deutsch sprechen kann. Ich meine, die Deutschen, was haben die groß machen müssen, ja? Braucht es jetzt da nicht irgendwelche hochkarätigen Schauspieler? Also, das fand ich auch ein bisschen schade.
Das Fenster zwitschen.
Was?
Das war dieses Schild aus diesem, wie hieß denn der? So ein Spionagefilm, so ähnlich wie Nackte Kanone und sowas in der Richtung. Und da sollte dann ein deutsches Schild, wo der Zaun ausgeschaltet wird, was aber ein Amerikaner verstehen sollte. Und deshalb stand auf dem Schild das Fenster zwitschen. Da geht der Elektrozaun aus.
Ja, sehr gut. Genau. So in der Art, ja.
Ja. Es war schon sehr unerfreulich, das muss ich sagen. Also man muss, wenn man jetzt sagt, ach, dieses Verfahren interessiert mich, stellt euch auf Leid ein. Und was mir aufgefallen ist, das Blut sah irgendwie doof aus durch das Verfahren. Das war halt wie so ein aufgenähter Patch. Also wenn ja, jemand einen Schuss ins Bein hat oder so, dann sah es so aus, als ob ihm jemand einen roten Kreis aufs Bein genäht hat. Das
sah halt strange aus, ja. Ich muss gestehen, ich hatte den Trailer gesehen und zwar schon bevor die Serie rauskam und hatte mir dann so markiert, dass mir dann gesagt wird, wenn sie da ist und so. Der Trailer hat mir eine völlig falsche Vorstellung vom Inhalt vermittelt, wie das ja häufig ist. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere an den Trailer, ich habe jetzt nicht nochmal geschaut, war das so, da wird so sehr stark auf dieses, ja, so ein bisschen wie bei Band of Brothers, so, das ist eine Einheit, wir begleiten eine Einheit durch Europa und das stimmt halt nicht, wir begleiten eine Person durch Europa, also zwar mit ein bisschen Nebenpersonen, die ihn da begleiten, aber im Endeffekt diese, also ich spoilere jetzt ein bisschen, aber ja, sei es drum, ist ein Kriegsfilm, kann man das erwarten, die multikulturelle Einheit, die da zusammengestellt wird, die er da anführt, die wird halt in der ersten Folge komplett aufgerieben, gell? Also da bleiben irgendwie drei übrig oder so. Ist irgendwie so, ihr habt so getan, als würde es um die gehen, jetzt sind alle tot, wie geht das jetzt weiter? Ja, und das ging ähnlich blutig weiter und was mich dann ein bisschen gestört hat, ich glaube, es war in der Ardennenschlacht, naja, auch schon der zweiten Folge, war halt, dass er schon extrem heroisch dargestellt wird. Also in einer Weise, wo ich mir denke, so, ist dann doch ein bisschen holzschnittartig oder ich weiß nicht, ob fiktiv oder wahr, also wirkt für mich übertrieben heroisch. Ja, dass der, wenn er schon abkommandiert ist, dann nochmal zurück in den Kampf zu seinen Leuten.
Von denen, die wir gerade gesehen haben, dass keiner mehr da ist.
Ja, genau. Also es war so.
Also er geht ja dann zu seiner Einheit zurück und da ist halt keiner mehr. Also das ist, ja. Weiß ich nicht, wenn man, keine Ahnung, zu seiner alten Schulklasse geht und die sind alle eine versetzt worden und man selber nicht. So. Da ist halt keiner mehr. Ja, man ist halt wieder in der Schule.
Und auch das in den Ardennen, ja. Also, wo er da. Das war total fesselnd und bewegend und auch eben die Interaktion mit den deutschen Scharfschützen hauptsächlich. Das war schon total. Ja, das hat einen schon berührt, also mich jedenfalls. Aber es war halt schon heroischer Unsinn. Also. Naja.
Ja.
Dann nehmen wir das als Fazit für die Serie, heroischer Unsinn.
Nee, das nicht. Ich fand auch
ein bisschen zu viel.
Ein bisschen schon, ja. Ich fand das Ende cool oder gut. Na, was ist cool? Cool ist völlig unangemessene Bezeichnung. fand ich, war ein gutes Ende, was auch dem Buch wohl gerecht wird. Also es wurde nämlich vorher schon, ich glaube, es war ein Historiker, der über die Folge, das war bei YouTube, der hatte nur den Trailer gesehen und hat dann eben praktisch, was er sich erwartet von der Serie und der kannte das Buch halt sehr gut und so und hatte da ziemlich Angst, dass das eben, dass das Ende so, also diese Dachau-Befreiung, dass das völlig hinten runterfällt, weil für ihn es halt hauptsächlich darum ging in dem Buch. Und das fand ich nicht, also es war zwar jetzt von der Zeit, ich war wahrscheinlich 20 Minuten oder so, oder 25, aber das fand ich schon bewegend, berührend gemacht und hatte auch durchaus genug Stellenwert in der Serie.
Ja, auch hohes Konfliktpotenzial.
Total. Also das fand ich wirklich gut gemacht. Also es hat mich sehr, sehr rund gemacht für mich, wodurch es dann eben nicht einfach nur ein heroischer Unsinn Kriegsdarstellung in vier Teilen war, sondern es war schon, hatte dann auch Gehalt dadurch für mich.
Ja. Also kann man sich anschauen. Man kann ja mal die ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten, wie der Daniel das auch gemacht hat, reinschauen und gucken, ob einem dieses Format gefällt, dieser Look.
Kann man sich anschauen, wenn man sich's anschauen kann.
Ja. Mhm. Ja. Wow. Okay. jetzt haben jedenfalls die ganzen letzten Viertelstunde oder so Christoph und ich geredet. Jetzt wird es Zeit, dass Daniel über Robert redet. Oder so ähnlich.
Ah.
So ungefähr.
Ungefähr.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich wollte Robert the Bruce, habe ich gesehen, wollte ich drüber sprechen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar haben wir bei mir im Podcast eben der Tamino von der Second Unit und ich vor kurzem Braveheart besprochen. Und da habe ich ja gelernt. Der,
bin ich sehr neidisch übrigens. Den hätte ich gerne auch mit dir besprochen.
Ja.
Dann such dir schnell einen neuen Film, Christoph, den du mit ihm besprichst und mach jetzt noch ein Date aus.
Ja, mach das. Aber also in dem Genre Schlamm und Leder, da können wir gerne mal zusammenkommen, Christoph.
Sehr gerne.
Jedenfalls habe ich gelernt zweierlei Dinge. Erstens,
ich sehe euch beiden jetzt in so einem Lederschurz.
Habe ich auch gerade.
In so einem Schlammloch sitzen, Mikrofone drumherum und dann im Hintergrund dieses Matschgeräusch. Und dann redet ihr über, weiß ich nicht, Zeichentrickfilme oder sowas.
Nee, ich habe gerade in so einer Leder-Fetisch-Dings mit so einer Zipper-Face irgendwo draußen im Sandkasten sitzen sehen.
Da könnt ihr eine ganze Serie draus machen, das wird ein Fest.
Ja, es wird großartig.
Daniel, Robert the Bruce.
Genau. Ich habe da zwei Dinge erfahren. Ich habe zum einen erfahren, wie hochgradig wissenschaftlich unkorrekt Braveheart ist, also so geschichtlich, also dass das der Film ist, der Geschichtswissenschaftler richtig sauer macht, habe ich in meinen Recherchen erfahren.
Ja, wenn sie zickig sind.
Okay. Und dass eben Robert the Bruce der eigentliche Held war, dass nämlich also zum Beispiel allein der Spitzname Braveheart nicht der Spitzname von William Wallace war, sondern von Robert the Bruce, und dass der einen Guerillakrieg gegen die Engländer geführt hat und dass der derjenige war, der in England einmarschiert ist und so jene. So, und dann außerdem erzählte eben Tamino, dass er gehört hat, es gibt Braveheart 2. Und jetzt schlug der auf Amazon auf und dann habe ich den mir angeguckt. Und das Ding ist, der Schauspieler, der in Braveheart Robert the Bruce spielt, Angus McFadden, der spielt ihn hier wieder, jetzt halt als deutlich älterer Mann. Der hat auch das Drehbuch geschrieben und den Film produziert. Das war also sein absolutes Passion-Project. Und was ich so irgendwie jetzt irgendwie die Synopsis gelesen habe, klang das auch spannend, dass irgendwie Robert ist am da in den Highlands mitten im Winter, er ist quasi so ganz unten, er will da seinen Kampf gegen die Engländer führen, aber es läuft richtig schlecht und alle verlassen ihn und er ist quasi so auf dem Tiefpunkt und muss sich von dort aus wieder hocharbeiten. Und so fängt der Film halt auch an, dass er halt irgendwie von allen verlassen wird und quasi so eine richtig harte Zeit hat, und du denkst die ganze Zeit so, ja, und jetzt muss der Aufstieg kommen. Und dann denkst du, das ist eine halbe Stunde und es passiert nicht. Und dann denkst du, es ist eine Stunde und es passiert nicht. Und dann denkst du, es ist anderthalb Stunden und im Endeffekt passiert im ganzen Film nichts. Und in den Schrifttafeln am Ende erfährt man dann so ein bisschen was der Mann gemacht hat. Und das war halt so super traurig, dass es offensichtlich so die große Vision von diesem Schauspieler war, das Bild von Robert the Bruce zurechtzurücken. Und die ist dann darin resultiert, dass Robert the Bruce anderthalb Stunden in der Schneehütte rumsitzt. Das ist mein Fazit.
Passiert nichts heißt, weil die aufgerieben sind und sich erstmal neu sammeln müssen und auf irgendeiner Insel sitzen und
ja, noch nicht mal. Also er wird wirklich von allen verlassen. Also ist jetzt auch kein Spoiler, es passiert wirklich sehr, sehr früh. Am Anfang ist noch so eine halbwegs nicht so sonderlich gut geschnitten, aber immerhin noch so eine Kampfszene. Und dann ist er noch, irgendwie hat er noch vier Gefährten und die sagen ihm dann auch noch, sorry, Robert, das mit uns, das wird nichts mehr. Und er kommt dann auch noch verletzt auf so einem Bauern.
Es ist nicht wegen dir, es ist wegen
uns. Ohne Scheiß, so in der Art. So in der Art, ohne Scheiß. Und er kommt dann auch noch verletzt auf so einem Bauernhof an. Und auf diesem Bauernhof hängt er dann halt die ganze Zeit rum und da spielt der ganze Film. Und das ist wirklich komplett unspektakulär. Es werden halt irgendwie Gespräche geführt darüber, ob er jetzt ein Held ist oder nicht. Aber man sieht ihn nicht.
Es wäre total schön, wenn du den Netflix-Film Outlaw King gesehen hättest mit Captain Kirk. Hast du das?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Den haben wir nämlich besprochen vor einem halben Jahr etwa.
Du hast den besprochen.
Habt ihr euch besprochen? Nee, der Stefan hat den auch geguckt.
Echt?
Ja, ja, doch, wir haben uns über die Ausweitungsszene unterhalten zum Beispiel.
Siehst du mal.
Und der behandelt die gleiche Story, also auch, das ist auch die Robert Bruce Story, mit Captain Kirk als Robert. Und den fand ich nicht so verkehrt. Der war natürlich nicht auf dem Schauwerteniveau von Braveheart, aber ein also wirklich ordentlicher Schlamm- und Lederfilm, der auch ein bisschen Story erzählt und einem einen Einblick in diese Zeit oder in diese Geschichte vermittelt. Natürlich ist keine Frage, Historiker unter euch, ihr könnt ruhig bleiben. Mir ist das schon klar, dass das zum Großteil fiktiv ist. Ich finde immer, wenn diese Filme einen dazu verleiten, sich mit einer Figur ein bisschen mehr zu befassen oder mit einer Zeit oder also wenn die nur ein Interesse wecken, dann haben sie für mich so auch geschichtlich schon was bewirkt. Und dann ist es egal, ob sie wahnsinnig viel Fiktion erzählen, um einfach die Schauwerte zu erhöhen. Ja, das ist dann einfach das Mittel. Ja? Das ist hier bei meinen Wikinger-Serien, das ist auch klar, dass es zum Großteil fiktiv ist. Und das sollte man auch bewusst haben, aber trotzdem wecken sie im Interesse und dann ist es auch okay und dann ist auch Braveheart okay, finde ich. Ja, und Outlaw King fand ich okay damals. Jetzt wäre es natürlich super, den im Kontrast zu sehen, aber leider ja,
also hat sich schau ihn dir an, aber ich schau ihn dir an, aber ich glaube, der wird dich auch nicht glücklich machen, weil es ist halt auch nicht, also da fehlen halt die Schauwerte. Der
ja, die meisten Kritiken gehen in die Richtung. Also das ist tatsächlich das, was man meistens liest. Obwohl man auch positive Stimmen liest, habe ich gesehen.
Okay.
Ich habe schon sehr mit mir gerungen, ihn mal zu schauen, aber bisher habe ich mich nicht überwinden können.
Das klingt so ein bisschen, als ob jemand das echte Leben abgefilmt hat, was halt irgendwie ein bisschen langweilig ist.
Ja, schon so.
Ja, das echte Leben taugt halt nicht, ja, das stimmt. Mhm. Da habe ich heute auch noch Filme im Angebot, wo das genau das Problem ist. Ja, schade. Schade, vor allem, weil es eben dieser Bezug zu Braveheart auch durch den Hauptdarsteller wäre eigentlich ja eine große Chance gewesen, aber...
Auf jeden Fall, und es wird auch am Anfang so aufgegriffen, dass dann quasi dieses Thema wieder so in den Film eingebracht wird. Er hat ja Braveheart verraten, aber dann, das ist so, endet ja Braveheart auch, dass er dann am Ende die Schotten anführt, dass er dann quasi wieder Gutmachung leisten konnte dadurch. Aber von dort an ging es halt bergab und an dem Moment bin ich auch noch dabei gewesen, dachte noch so, okay, das ist eine gute Prämisse, um jetzt von quasi dem absoluten Tiefpunkt dich langsam wieder hochzuarbeiten, aber das geschieht halt den ganzen Film über nicht und du siehst es am Ende in der Texttafel geschrieben.
So wartest du die ganze Zeit auf die Schlacht und dann kommt eine Einblendung. Ja, er hat gewonnen. Danke, er war König.
Also, das ist tatsächlich.
Das ist derb. Nee, in dem Outlaw King war das schon auch so, dass es eben hart bergab ging, so dass man sich gefragt hat, so, wo soll das denn jetzt noch hingehen? Das geht ja jetzt nicht mehr gut weiter. Und dann hat er eben genau das gemacht, dass er sich von da eben wieder rausgekämpft hat und so.
Nee. Und also es gibt ja noch so ein, halt so ein kleines Scharmützel auf diesem Bauernhof, aber das ist alles nix. Das ist
unfassbar. Boah, dann würde ich mich richtig ärgern, glaube ich.
Schau ihn lieber nicht. Oder schau ihn und schimpf nächste Woche nochmal drüber und sag, der Daniel hat ihn dir empfohlen.
Nee, dann müsste ich, das kommt noch dazu, ich müsste auch noch Geld dafür bezahlen, oder? Der ist doch, glaube ich, nur zu leihen oder so.
Genau, also ich habe den für 99 Cent damals in der Aktion, da gab es den gerade und jetzt kostet er aber wieder 4 Euro im HD.
Boah, nee, dann
nee. Kannst auch 5 für 4K ausgeben, wenn du Langeweile in 4K sehen willst.
Oh, nee, ganz sicher nicht. Schau ich lieber nochmal Outlaw King.
Okay, also Robert the Bruce muss man nicht schauen.
Nee.
Schade.
Christoph möchte als nächstes über Against All Odds sprechen. Ist das die lang erwartete Phil Collins-Doku?
Dann bin ich dabei.
Fast.
Tatsächlich ist das Lied Against Genesis? All Odds von Phil Collins, ja. Ist
nicht für die fürchterliche Coverversion von Mariah Carey.
Hat das Mariah Carey gecovert?
Ich glaube ja.
Das war die Zeit, als Robert großer Mariah Carey-Fan war. Und sogar also Mariah Carey Unterwäsche hatte.
Ich bin tatsächlich eher großer Phil Collins-Fan gewesen. Aber ja, mach weiter. Ich google das, ob ich recht habe mit Mariah Carey.
Also ich stehe ja mehr auf Mariah Carey. Aber also der Film, das Lied ist tatsächlich aus dem Film und war auch damals für einen Oscar nominiert, hat aber nicht gewonnen. 1984 oder 1985, also ja, also der Film ist von 1984.
Ach, so alt? So alte Schinken legst du uns vor. Das ist ja so fast wie beim Schinken, Spätfilm.
Ja. Man kann in diesem Film...
Gary, sie hat's gecovert.
Ah, muss ich nachher gleich mal anhören. Man kann in diesem Film einen jungen Jeff Bridges bewundern, in jung und schlank und verwegen. Zum Teil, und zwar als ja gerade ehemaligen Football-Profi, der sich die Schulter verletzt hat und der von einem Buchmacher dazu genötigt wird, dessen abhanden gekommene Geliebte, die gleichzeitig auch die Tochter der Besitzerin des Footballmannschaft, bla 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 bla. Also auf jeden Fall, die ist geflüchtet auf irgendeine Karibikinsel und will wohl nichts mehr mit diesem Buchmacher zu tun haben, der ein ausgemachter Verbrecher ist natürlich. Und Jeff Bridges soll sie finden für Geld und weil, ja, weil er sie, weil der Buchmacher ihn auch in der Hand hat und so, ja. Und wie das so kommen muss, verliebt er sich natürlich gleich Hals über Kopf in sie und sie in ihn und sie brennen zusammen durch und ja, ist so eine schöne 80er Love and Crime und tolle Karibik-Kulisse Schmonzette. Und ja, ich frage mich, warum ich das geguckt habe.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So, ja, okay, aber warum hast du das angemacht? Wegen des Liedes?
Tatsächlich habe ich den Titel gesehen und wisst ihr das, es gibt doch so Filme, wo man da sieht man den Titel und denkt sich, ah, das ist doch so ein Klassiker, den musst du auch mal schauen, so, ja, weil man den gesehen haben muss und denkst du, oh, den habe ich noch nicht gesehen, ist ja peinlich. Und das war da auch, du siehst diesen Titel, Against All Odds, denk mir, ja, das ist wahnsinnig bekannt, das kenne ich irgendwo her, mir war halt nicht bekannt, dass ich das von dem Lied kenne, und das ist gar nicht der Film, ist, der Klassiker ist, den ich unbedingt sehen muss. Das war mir erst ganz am Ende klar, als das Lied dann eben kam. Und nee, aber der Film ist nicht so schlecht. Also der ist schon, der ist sicher besser gealtert als Ryan Cocktail.
Schlimmer als Cocktail geht's auch kaum.
obwohl der zum Teil schon auch, also da ist so eine Autoverfolgungs- oder nicht Verfolgung, so ein Wettrennen, wo er in seinem Porsche, in seinem Roten, ein Wettrennen gegen den Buchmacher, der in einem Ferrari fährt, fährt, wo man sich die ganze Zeit nur denkt, was will mir das jetzt sagen? Soll das jetzt zeigen, dass die so verwegen und cool sind? Oder dass sie einfach komplette Arschlöcher sind, die sich einen Dreck darum scheren, andere Leute massiv zu gefährden im Autoverkehr und so. Also ja, da ist es einfach nicht gut gealtert. Das ist einfach, das konnotiert man heute nicht mehr positiv. Diese Art von Wettrennen, die da machen. Also es,
da gab es ja gerade bei uns irgendwie 2 Kilometer entfernt so einen schweren Unfall.
Ja, ja, auch das.
In der Presse war.
Also ja, auch ganz, ganz objektiv. Aber ich meine auch so in dem, was man so als cool oder uncool, also das wird heute einfach nicht mehr als cool empfunden. Das wird heute einfach nur noch als arschlochig empfunden. Egal wie gefährlich das wirklich ist. Also selbst wenn es ungefährlich wäre, das ist einfach, ja, da ist die Zeit einfach schlecht drüber gegangen. Und was anderes, was ich total kurios fand, da gibt es eine Szene, da sind so, spielt irgendwie Musik oder so, ich glaube, es ist eine Band, ja, es ist eine Band, tritt auf und es sind solche, so ein Chor von so Hintergrundsängerinnen, die so sehr, sehr knapp bekleidet sind und eben auch tanzen. Das ist eigentlich mehr Tänzerin. Ich weiß gar nicht, ob das singen, weiß ich jetzt gar nicht sicher. Und sehen so sehr gut aus und tolle Figur und ganz knappe Kleidung. Und dann heben die halt so einen Arm und haben halt krasse Achselbehaarung.
80er!
Krass! Weil du hast halt so in Erinnerung, ja, Nena hatte Achselhaare, ja, das weiß halt jeder. Aber dass das damals, das war mir nicht so klar, dass das damals noch so krass völlig normal und Teil der Mode war, dass eben so eine Gogo-Tänzerin im Endeffekt einen Busch unter den Armen hat. Das war mir nicht bewusst. Also, was ist das denn? Und es wurde überhaupt nicht, also wurde nicht irgendwie kommentiert oder so. Es war völlig normal. Es wurde so sexy Ladies, die eben Haare unter den Achseln, also
Jungs, wie war das bei euch? Wie war das bei euch in den 80ern? Hattet ihr Haare unter den Armen?
Ich nicht.
Ich auch noch nicht.
War ich auch zu jung.
Ja. Ja,
Der Robert kann sich schon nicht mehr an die 80er erinnern. Verstörend.
Ich, 80er war ich nicht anwesend.
Aber jetzt mal so in Pretty Woman oder so, die hat doch keine Haare unter den Achseln, oder? Also ich weiß nicht. Wird vielleicht auch noch nicht gezeigt, aber das habe ich nicht so in Erinnerung. Aber vielleicht habe ich tatsächlich zu wenig 80er Jahre Erotik-Crime-Dings. Weil so ein bisschen, kann sein.
Erotik-Crime.
Ja, so ein bisschen Erotik-Crime ist es nämlich schon. Also auch die Rachel Ward ist so, wird so als dargestellt.
Das,
also es das ist hat nächste, eine ganz fiese Frisur.
Das ist das nächste Genre, mit dem du den Daniel besuchen gehen kannst. Nachdem ihr euch im Matsch und Leder aufgetobt habt, sprecht ihr dann über 80er Jahre Erotik-Crime.
Ich sag mal, da können wir ja nochmal drüber reden. Also wäre jetzt nicht das erste Genre, was mir einfallen würde.
Ja, nee, also der Film, ja, ist nett, nettes Popcorn-Kino, aber also, ja, ist schon eher Museumswert. Brauchen wir jetzt nicht zwingend.
Okay, es ist kein Klassiker, lieber das Lied hören.
Ja, genau.
Daniel, was macht dein Uso?
Also, mein Uso, die Flasche ist noch voll, aber ich schicke nochmal nach. Ich wollte ja nicht die 8cl gleich weghauen, die du da machst.
Ich habe die 8cl weggehauen, überlege gerade, ob ich Bourbon nachschenke.
Oh, also ich habe auch ein bisschen viel eingegossen von dem Rye, also das, ich kämpfe noch gegen diesen.
Wir haben nur noch anderthalb Stunden Sendung vor uns. Läuft ja bei uns. Hier krabbelt gerade eine Spinne an ihrem Faden wieder durch den Keller. Ist eine ganz kleine, die ist total süß.
Naja, total süß.
Whatever.
Ja.
Neues Stichwort, Stefan.
Neues Stichwort. Der Daniel hat noch einen Film, nein, eine Serie mitgebracht, genau. Wo wir festgestellt haben, dass wir alle irgendwie 1 bis 4 Folgen oder 20 Minuten von gesehen haben. Es geht um Babylon Berlin. Ich glaube, ich habe 2 Folgen geschaut.
Ja, ich auch.
Und wollte dann weitergucken und habe es nicht gemacht, warum auch immer.
Ich bin nach 1:20 von einem schreienden Baby unterbrochen worden. Und
vorhin war es noch 2:50.
Ja, oder 2:15 oder sowas. Immer wenn ich Plex aufmache, dann steht oben, möchtest du das weitergucken? Und dieser Progressbar ist quasi nur so ein Pixel. So, man sieht den gar nicht. Und ich denke mir so, ja, boah, mal
aber die kostet auch Geld, die Serie, oder? Hast du da Geld für bezahlt?
Nee, die Serie, die gibt es. Und da fange ich nämlich auch an mit meinem Mini-Rant in der ARD-Mediathek für Umme, alle 3 Staffeln.
Unter Aufsicht der Öffentlichkeit.
Mal runterladen und ins Plex werfen, das ist ganz einfach.
Ja, super.
Habe ich nicht. Ich habe es so gemacht, dass ich habe auch noch so ein altes Apple TV, wo man noch keine Apps installieren kann. Das heißt, ich habe es halt mit dem iPad aufs Apple TV geworfen und diese iPad-App der ARD Mediathek, das ist so eine Zumutung. Das ist allein schon, dass immer, wenn man auf diesen Button weiterschauen drückt, dass er wieder bei Folge 1 anfängt und nicht bei Staffel 3 irgendwas. Und dann musst du halt, es ist auch alles so komplett.
Deshalb muss man es runterladen und in den Plex werfen.
Ja, es ist auch so schlimm sortiert. Allein, dass dann auch nicht so, sie haben dann nicht irgendwie die Audiodeskription für Blinde in eine eigene Tonspur, sondern es sind eigene Folgen, die dann nochmal zwischen den anderen Folgen immer in der Sortierung auftauchen.
Das macht Amazon aber auch manchmal.
Ja, ich wollte gerade sagen, so eine Scheiße macht.
Ja, oder du kaufst es auf Deutsch und kannst nicht auf Englisch umschalten.
Es sagt jedenfalls viel über dann doch die Qualität der Serie aus, dass ich mich trotz dieses unglaublich schlimmen User-Interfaces, wo ich mich auch denke, wahrscheinlich wurden da Millionen von Gebühren draufgeworfen und sie kriegen es nicht hin, einfach mal so einen simplen Player, wie es in jeder anderen App gibt, hinzukriegen. Aber okay, trotzdem bin ich am Ball geblieben. Aber ich kann auch verstehen, warum ihr am Anfang vielleicht ausgestiegen seid. Ich gehe mal kurz so den Einstieg der Serie. Es ist so der seid ihr noch da?
Was? Ja, ja. Ich habe nur Bourbon gesagt.
Ah, okay.
Das passiert immer, wenn ich schon antrinke.
Jetzt muss ich kurz nochmal meine Notizen. Jetzt bin ich, ne, ich hatte
nicht. Entschuldigung. Hier, ich habe noch, eine Sache habe ich noch nachzuwerfen, Entschuldigung. Zu Against All Odds. Ich hätte heute meinen Alkoholkonsum auch auf Against All Odds abstimmen können. Die trinken nämlich handwarmen Tequila, weil sie kein Strom haben auf den Antillen. Und deswegen trinken sie den warm. Lecker.
Also wenn ich auf an den Antillen wäre, nee, Antillen, was? Ja, da würde ich auch halt warm Tequila trinken. Das wäre mir egal. Auf Antillen, das ist schon ganz geil.
Okay. Also, Daniel, Entschuldigung.
Jetzt aber.
Da nicht früher, so konnte ich wenigstens meine Notizen schnell wieder vorholen.
Die Getränke in den 20ern in Berlin waren sicher besser.
Ja, die trinken da zumindest die ganze Zeit Champagner. Das ist, ich glaube, da geht einiges.
Was
ist los? Ja, vielleicht hätten sie ein paar schicke Cocktails machen sollen, aber ich möchte jetzt auch nicht die Hand früh ans Feuer legen, dass das nicht auch vorkommt. Jedenfalls, der Polizist Gerion Rath kommt, von der Sitte ist er, und er kommt aus Köln und wird eben ins verruchte Berlin quasi abkommandiert auf der Suche nach so einem schlüpfrigen Filmchen, wo ein hoher Politiker aus Köln involviert sein soll, womit der quasi erpresst werden soll. Da, so beginnt die Handlung, dass er sich auf die Suche macht nach diesem Film und dann immer mehr so in die Intrigen von Berlin verstrickt wird. Und dann gibt es noch eine zweite Hauptperson, Gerion Rath wird gespielt von Volker Bruch und die zweite ist Charlotte Ritter. Es ist eine Frau aus armen Verhältnissen, die anfängt als so eine Schreibkraft im Polizeipräsidium, aber und um sich über Wasser zu halten, arbeitet sie auch eben so als Bardame und Gelegenheitsdomina und sowas, wie das halt in Babylon Berlin ist, nicht? Und aber ihr großer Traum ist eben Kommissarin zu werden und sie arbeitet sich dann so langsam da hoch bis zur Kriminalassistentin und dann kriegt sie irgendwann ihre Marke und dann darf sie die Ausbildung anfangen und so Sachen. Und die wird gespielt von Liv Lisa Fries. Die kannte ich gar nicht, aber die steht auf jeden Fall allen die Show. Die ist die ganz, ganz große Entdeckung. Die macht den großen Reiz dieser Serie aus, weil die halt so eine sehr sympathische, schnoddrige Berliner Schnauze hat. Und da halt
Ich glaube, sie hat mich rausgebracht.
Ah, okay.
Warum ich nicht weitergeschaut habe.
Okay, nee, ich fand sie äußerst sympathisch. Ich finde, sie ist tatsächlich so die diesem sonst ja durchaus sehr gestelztem deutschen Schauspiel so eine schöne Bodenständigkeit gegenüberstellt. Und sie ist auch so einfach die interessanteste Person im ganzen Cast. Aber das eigentlich Spannende an der Serie ist, dass es halt in Berlin Ende der 20er und ich glaube die dritte Staffel ist jetzt schon 1930 spielt, vor dem Hintergrund der ganzen Unruhen und dem langsam aufkommenden Nationalsozialismus. Und ich hatte da eben genau diesen Effekt, den Bob vorhin von Trial of the Chicago 7 erzählt hat, dass ich halt immer wieder anfing, nachdem ich eine Folge geguckt habe, intensiv die Wikipedia zu konsultieren. So, was war denn jetzt die schwarze Wehrmacht oder gab es diesen Leiter der politischen Polizei wirklich und was war das jetzt für ein Putschversuch etc. pp. Und das ist halt super spannend, weil du hast halt in allen drei Staffeln eher so einen semi-interessanten Krimi-Plot auf der Oberfläche, aber darunter dreut halt immer so diese Gefahr des Staates, der kurz davor steht, umzukippen und du dann das Ganze halt immer vor so ganz, ganz vielen historischen Ereignissen im Hintergrund spielt und das macht halt super viel Spaß, sich da irgendwie dann das einmal visualisiert zu sehen. Da muss ich auch das CGI ist halt schon irgendwie öffentlich-rechtliches. Manchmal sieht es ganz geil aus, wie sie dieses Berlin der 20er Jahre in eingefangen haben.
Das sieht ja, total gut aussieht. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass es total geil aussieht.
Aber es gibt dann auch schon wieder so Establishing-Shots, wo du siehst, okay, da fehlt ihm jetzt, hat ihm dann doch ein bisschen das Budget gefehlt und da jetzt ja irgendwie ein großartiges Bild vom was weiß ich, hier irgendwelchen Berliner Plätzen in den 20ern wieder zu rekonstruieren. Das sieht immer noch gut aus, aber dann sieht man es halt schon, dass es auch aus dem Computer kommt. Aber insgesamt ist es schon sehr geil. Also es hat mich doch reingesogen und ich habe die drei Staffeln jetzt durchaus gern geguckt, trotz der Qualen der Mediathek der ARD.
Wie gesagt, ich möchte kurz bitte den Moment markieren. Jemand hat das Wort dreut bei uns im Podcast.
Also das Übersetzen, kommt das aus
dem Es lungert im Hintergrund, es ja, droht exakt. Die Gefahr, sowas. Hm?
Ja, ganz fantastisch.
Schön, das freut mich, dass ich euch damit anreichern konnte.
Gibt's doch in irgendeinem Weihnachtslied, kommt das doch vor, oder? Das dreut die heilige Nacht oder irgend so ein Quatsch.
Oh ja, das könnte sein, ja. Words to use more often. Hashtag an der Stelle.
Ich steige jetzt übrigens auf Wodka um. Ja, die Hauptdarstellerin. Das ist mehr so Bobs Ding. Der würde auf die stehen, glaube ich. Also die ist mir einfach zu sehr diese, wie du sagtest, so schnodderig berlinerische Schnauze, zu sehr im Klischee. Also das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. War mir total
Ich bin sehr gespannt. Weil
vielleicht solltest du es nicht mal gucken.
Könnte auch sein.
Ich
habe gerade den Download gestartet hier in
Doch, die ist genau dein Fall. Aber also, ist halt Chinne in den 20ern, ja. Also es ist oder wie heißt die andere?
Habe ich berichtet, wie ich Nora Tschirner mal beim Einkaufen nenne?
Ich glaube, in erst 16 Folgen hier in diesem Podcast.
Wie heißt denn diese andere Tschirner? Vergiss ich immer. Die aus dem Tatort. Ach nee, das ist ja die aus dem Tatort.
Meinst du Kuttner?
Wie heißt denn die andere?
Meinst du Sarah Kuttner?
Kuttner, genau, Kuttner. Die ist wie Kuttner, finde ich. Ich fand auch, dass es toll aussieht. Es hat ja so auch so, auch diese geschichtlichen Bezüge, also gerade auch, was diese Krimi- und Ermittlungsarbeit angeht, da ist ja auch irgendeine der Polizistenfiguren ist doch, glaube ich, nach so dem, der so CSI in Deutschland eingeführt hat. Nachdem ist das irgendwie.
Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass dieser Gedeon Rath, das ist, glaube ich, so eine Kriminalromanreihe, auf dem das aufbaut. Und dann halt so diese Polizeichefs, die hatte ich so teilweise gegoogelt, dass das auf also, wahren Personen mehr oder weniger beruht.
Genau, ich weiß eben, dass die eine Figur ist eben der praktisch so das, was der Hoover im Endeffekt in Amerika gemacht hat, hat der bei uns gemacht, aber eben viel früher. Mhm. So echte Ermittlungen, ne? Also nicht so, was vorher gemacht wurde, war ja keine Ermittlungen im Endeffekt. Mehr so Indizien zu sammeln und zu gucken, ob mit so irgendwas kommt und so, ne?
Es spielt in der dritten Staffel vor allem eine große Rolle, so was man mit Fingerabdrücken und so weiter.
Ja, genau, sowas, kann. Ja. deswegen glaube ich, würde mich wahrscheinlich sogar interessieren und muss ich halt irgendwie über diese Hauptdarstellerin drüber kommen, also drüber kommen im übertragenen Sinne.
du könntest dir ja vorstellen, du wärst der Bob und sie einfach die ganze Zeit anhimmeln.
Ja, rüberkommen, genau. Also ich finde die Verfügbarkeit ist einfach so schlecht. Ich habe jetzt keine Idee dazu, wie ich das konsumieren soll, ganz ehrlich.
Ja, also ARD-Mediathek kriegst du doch überall. Das ist halt scheiße, aber kriegen kriegst du es doch.
Was heißt denn kriegen? Ja, auf dem iPad und dann auf Fernseher spiegeln oder was?
Nee, aber du guckst es doch eh immer auf deinem Telefon, während du Auto fährst. Da erzählst du doch regelmäßig.
Na, das ist eine gute Idee. Die Idee mir weg.
Das ist lustig. Wir erzählen über Geschichten im Podcast. Es kommen ganz andere Sachen raus. Super.
Ja, aber
wir müssen öfter Gäste einladen.
Das Lustige ist, man verfälscht ja die Geschichte und dann kommt es und erzählt das halt irgendwie und dann kommt es so raus, wie es tatsächlich ist.
Nein, aber es gibt bestimmt eine Android-App auch für die ARD-Mediathek und dann kannst du es dir halt auch auf dem Smartphone angucken oder halt auf dem Tablet. Ja.
Werde ich vielleicht mal machen. Schön.
Das klingt auch echt, ja. als müsste mir das gefallen.
Ja, ich meine auch. Ich weiß
also
nicht,
das ist echt spannend.
Ich weiß auch nicht.
Bei Christoph bin ich nicht sicher, weil Lars Eidinger kommt ja auch noch vor.
Mm. Und ist er wieder Bösewicht? Ja klar, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe nur 2:15 weit geguckt.
Das ist wieder der komplette
den mochte ich auch nicht. Der ist so ein wehleidiger Bösewicht. Der möchte immer gerne, aber genau. Darf nicht so richtig.
Der ist einfach ein perverses Schwein. Und
nee, das ist ja nicht mal so. Also nee? Er ist mehr so.
Furchtbar.
Er hat so den Masterplan, aber keiner glaubt ihm. Das ist seine Rolle hier. Und das könnte einen eher noch so abstoßen, dass auch so jetzt besonders in der dritten Staffel, da merkt man auch schon, dass die Serie aufgrund des Ruhms, den sie eingesackt hat, dazu führt, dass diverse Schauspielprominenz aus Deutschland einfach mal kurz das Gesicht in die Kamera hält, um zu zeigen, ich war auch dabei. Das okay. Könnte vielleicht ein bisschen stören, aber Benno Fürmann, Merit Becker, so Leute, okay. Die sind dann alle plötzlich auch am Start.
Mhm. Okay. Ja, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Mal gucken.
Aber also ich mochte das sehr gern.
Ich meine, drei
Staffeln. Was noch lustig ist, tatsächlich auch, dass diese Charlotte Ritter, die muss auch echt einiges einstecken. Also was die Drehbuchautoren mit der machen, die ist schon sehr oft dicht am Tod dran, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Aber das ist so, da denkst du auch irgendwann so, okay, ist jetzt schon, könnte da mal irgendwie einen anderen Dreh in euer Drehbuch reinkriegen, als dass sie jetzt schon wieder in die nächste Extremsituation reingeworfen wird.
Bin ich gespannt, ob ich das dann nicht zu dick aufgetragen finde. Aber
okay,
teilweise schon. Ist
auf jeden Fall eine interessante Zeit. Also
klingt total spannend. Die
man häufig sehr, sehr überzeichnet gezeigt bekommt. Ist natürlich jetzt hier auch stilisiert, aber bin gespannt.
Ja. Kommen wir von einer Alliteration mit B wie Babylon Berlin zur nächsten wie Bad Banks 2. Christoph, du hast die zweite Staffel von Bad Banks geschaut. Hier, ich bin der König der Überleitung, deswegen gieße ich mir auch jetzt mehr, Achtung, Bourbon ein.
Oh Gott, du hast schon 8 cl Katzenpisse getrunken und trinkst jetzt noch Bourbon. Geil.
Ich trinke wieder Bourbon. Ich habe ja schon Bourbon getrunken. Ich hole mir nur jetzt einen Eiswürfel, deswegen höre ich kurz nicht zu, wie du über Bad Banks sprichst.
Bob, fass doch mal kurz zusammen, wie du es damals fandest. Du hast es nämlich schon besprochen.
Das ist ja jetzt
das ist super. Wofür machen wir eine Vorbesprechung, wenn wir uns spontan aufs Glatteis führen können?
Ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich fand die zweite Staffel schlechter als die erste, das weiß ich noch.
Ah, ja, das reicht mir ja schon.
Weil zu wenig, also erste Staffel richtige Probleme, Finanzkrise und so weiter. Zweite Staffel komischer Berliner Hipster-Startup-Scheiß. Alles keine Fallhöhe mehr, alles blöd. Und Story dreht übertrieben ab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie in der Nähe bin von meiner ersten Besprechung, aber ungefähr so habe ich das in Erinnerung.
Ich gehe da nicht ganz mit, aber eigentlich triffst du es. In der ersten Staffel war ja, wie du ganz richtig sagst, Finanzkrise. Und was vor allem war, ich habe ein bisschen was gelernt in der ersten Staffel, auch über die Finanzkrise, weil ich mich da nicht genug informiert hatte vielleicht und mir das auch nicht so klar war und ich habe dann ein bisschen mehr verstanden, was da Sache war in der Finanzkrise und das bietet die zweite Staffel überhaupt nicht, ja, ich lerne nichts in der zweiten Staffel.
Falls du versuchen würdest, was über App-Entwicklung und New Economy und Software-Entwicklung zu lernen, dann bitte sofort lass es. Lass alles, was du da drin siehst, ist grober Unfug.
Dann am besten dein Twitch-Stream gucken, Bob, oder?
Mit diesem geilen Balken, wie viel Prozent der App schon programmiert sind. Und so.
Völliger
Voll Blinzeln. Geil.
Völliger, unfassbar.
Voll geil. Das war deutlich, dass es Quatsch war, ja.
Die wissen vorher, wie viele Lines of Code sie brauchen und dann schreiben sie die ein. Why? Woher?
So mein Quatsch.
Super, das war super. Was mir gefallen hat, war, dass die Figuren stärker auserzählt wurden. Also die haben stärker miteinander, sind die in Interaktion getreten, was zum Teil dann sogar so ein bisschen auf der Metaebene behandelt wurde. Also die haben dann der Kommissar Rex sitzt dann irgendwie mit drei anderen Hauptdarstellern am Tisch und fasst dann so kurz zusammen die letzten zwei Staffeln, wer wann mit wem gegen wen von den anderen koaliert hat und kommt halt so raus, dass praktisch jeder mal gegen jeden hier und dann haben wir beide gegen sie und dann sie mit ihm gegen dich und es ist halt schon ein bisschen Soap-Opera, ne? Also mag sein, dass das auch so ist in dieser Branche und da auch diese Mafia-Referenz, Selbstreferenz, die sie bringen, ne? Das ist zum Teil, es ist halt auch echt ein Thriller einfach oder auch eine Mafia-Geschichte. Und das sagen sie dann ja so, hey, wir sind eine Bank, wir sind nicht die Mafia, obwohl da die Grenzen sehr verschwimmen.
Are you?
Aber ich fand's, also es war kurzweilig anzuschauen. Also mir hat es schon Spaß gemacht. Mir hat es eigentlich fast mehr Spaß gemacht. Und ich habe es, glaube ich, auch schneller durchgeschaut als die erste Staffel.
Echt? Okay, halt so das ist jetzt das sehr unerwartete Fazit, was du jetzt mitkriegst.
Nee, es war halt so ein Thriller. Es war halt so, ja, so Bank, Startup, Blödsinn, aber mit Figuren, die man schon in der ersten Staffel ein bisschen kennengelernt hat, die aber jetzt einfach auserzählt werden. Und
den Startup Incubator in Berlin dann so darzustellen, als so eine Art Raumschiff, wo die Leute wie so Matrix-Pods irgendwie reingesetzt werden und dann irgendwie ihr Brain-Juice abgezapft wird. Also so war das hier, das war die nächste Cut, der noch gefehlt hat.
Also dieser Incubator war halt, das waren ja einfach Cubicles. Das war einfach ein großer Cubicle-Kasten, der mitten in Berlin stand. Da habe ich gar nicht, war auch nicht zu verstehen, was das sollte. Also, was der Mehrwert ist, in diesem Inkubator zu sitzen. Also,
der Mehrwert ist im Wesentlichen Sichtbeton, aber ja, also ich hab's auch, da war so viel Unfug drin und ja, so wenig Gehalt dahinter, dass ich jetzt nicht zu diesem Fazit kommen würde, sondern aber wir haben das zu Ende geguckt, weil wir dachten, okay, es war einfach so drüber.
Ja, aber völlig
drüber. Mit den ganzen Drogen vollgepumpten Leuten, die auf irgendwelchen Intensivstationen landen und irgendwelchen Geisteskrankheiten und ich weiß nicht, was da alles. Es wurde einfach alles zusammengerührt. Mach mal noch ein Thema auf und noch ein Thema und komm, schmeißen wir noch eine oben drauf. Irgendwann war mir einfach alles egal beim Zugucken.
Sorgt dafür, dass er ein bisschen krank ist. Okay, ich überfahre ihn mit dem Auto.
Das ist so.
Oh, herrlich.
Also wahrscheinlich trifft es das Wort Soap Opera ganz gut. Und es ist halt nicht, das Soap Opera ist halt sehr, sehr weit auf der anderen Seite von allem, weshalb ich Bad Banks geguckt habe. Und wenn ich dann Soap Opera kriege, dann bin ich halt sehr böse am Ende.
Mhm. Darf ich was fragen?
Bitte unbedingt.
Ich mag ja Paula Bär eigentlich sehr gerne, die ja mit irgendwie, also ich habe zum Beispiel, Gott.
Entschuldigung.
Frank Ozon, Franz hat sie mitgespielt oder von Christian Petzold in zwei Filmen schon und da fand ich sie immer echt großartig und sie hat, ich sehe auch gerade an ihrem Wikipedia-Eintrag, dass sie auch den Silbernen Bären für Schauspielerei gewonnen hat. Wie ist sie denn in der
Serie? Sie macht das auch sehr solide. Und in der ersten Staffel ist das auch wirklich alles sehr toll. Aber in der zweiten Staffel sind halt die Drehbücher einfach großer Unfug.
Ja, okay.
Also, ja.
Ich glaube, ich habe sie noch nie in irgendwas anderem gesehen als außer Bad Banks.
Du musst dir Transit angucken. Das ist so ein guter Film. Das ist ein unglaublich toller Film über was so die Flüchtlingsthematik der hier 2015er Jahre aufgreift, aber sie quasi übersetzt in die deutschen Flüchtlinge vor dem Nazi-Regime, das aber dann wieder quasi in die Moderne rumdreht. Also das ist schon ein sehr, sehr geiler Film. Wirklich gut.
Wir fanden es nicht auch mal irgendwann in dem Sneakpot. Folge 457 hat, glaube ich, Claudia besprochen, wenn ich mich recht erinnere.
Da geht es einfach auch so um diesen Deutschland-Frankreich-Konflikt, Erster Weltkrieg.
Ja, okay. Folge 457.
Also, ja, also sie verkörpert das schon gut, was sie da darstellt. Es ist jetzt überhaupt keine Frau, auf die ich irgendwie stehen würde. Also, es geht irgendwie gar nicht an mich ran, aber ich finde dieses, was sie darstellen soll, diese im Endeffekt eigentlich kalte Bankerin, die aber ja doch auch irgendwie zu knabbern hat an allem Möglichen und am Ende dann ja auch, oder was heißt am Ende, auch zwischendrin immer mal daran zerbricht, dass an dieser kalten Welt und daran, dass sie halt so ein Arschloch ist dann, weil, sagt ja ihre, das fand ich auch sehr schön, diese eine Szene, wo ihre vietnamesische Kollegin zu irgendjemandem, zu diesem coolen Belgier, so fest durchgeknallt ist, Jacobi, sagt irgendwie, du hast so und so viele Jahre mit uns zusammengearbeitet und du hast nicht gemerkt, dass wir komplette Arschlöcher sind. Ja, das trifft's halt, gell, weil das sind halt alles Arschlöcher, weil das zu deren, zu deren Wesen dazugehören muss, sonst würden die diesen Job halt nicht machen. Und das verkörpert sie schon super, also das, und eben auch
diese Zerrissenheit. Ja, man wartet die ganze Zeit darauf, dass dieses Klischee rauskommt, so, ja, ich war da mal Investmentbanker und jetzt habe ich hier eine Brauerei aufgemacht und jetzt mache ich hier artinasalen Kaffee und da wartet man eigentlich drauf, aber irgendwie kommt das nicht.
Ja, sie bleiben halt alle Heuschrecken, ja? Sie sind halt Heuschrecken, so ist es halt. Ja.
Wenn es eine dritte Staffel geht, dann können sie ja sich wieder an Wirecard orientieren, von daher haben sie ja dann wieder echtes Material.
Da
wäre nochmal Platz, ja.
Bisschen Geheimdienstverbindungen noch, da geht einiges an Sachen Thriller.
Ja, stimmt.
Gut,
ja.
Okay. Nee, also Bad Banks 2.
Ich das.
Bad Banks 2 schauen, eins auf jeden Fall, zwei vielleicht.
Hab ich das nee, auch schauen. Ich fand's gut.
Okay.
Das kann man gut schauen.
Dann bespricht Christoph jetzt noch einen Film mit mehr Frauen, auf die er steht.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Colonia Dignidad oder Colonia, hier heißt er, glaube ich, einfach nur im englischen Original. Mit Emma Watson und Daniel Brühl. Christoph, wir haben das irgendwann mal, hatten wir den mal in der Sneak. Mhm. Und jetzt haust du noch mal einen raus.
Ich habe eine Viertelstunde an der Überleitung gearbeitet und jetzt machst du mir die kaputt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wirklich. Komm,
dann machst du. Also noch mal, wir spulen zurück. Stefan, jetzt mach du die Überleitung.
Wir schneiden die bessere von beiden rein einfach.
Wir stimmen dann ab, welche besser war.
Nachdem wir jetzt einen Film mit A hatten, zwei mit B, ist Christoph jetzt mit C dran. Ihr könnt euch vorstellen, wie lang die Sendung wird. Christoph spricht über Colonia und es ist nicht die Dokumentation über den Karneval Viva Colonia, sondern etwas unerfreulicher. Christoph.
Also Stefan hat gewonnen, sorry.
Yeah! Das von einem Profi.
Ich kann aber auch mir die Überleitung
Treut sagen können.
Ich fand auch die Überleitung mit den Frauen, auf die ich stehe, fand ich auch gut.
Ja, das hat mir auch gefallen. Da hätte ich jetzt ein paar Fragen zu.
Die ist ganz einfach zu beantworten, weil wenn du geh in der IMDb auf Emma Watson und klick die Fotos durch. Und wenn du nicht mindestens 10 Stück findest, wo sie exakt wie Theresa aussieht, dann weiß ich auch nicht.
Okay.
Ja, das stimmt. Darauf hat uns ja Ben Shadow mal aufmerksam gemacht, gell?
Ja, ist auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen.
Und tatsächlich, wenn du es einmal darauf aufmerksam gemacht wurdest, kannst du das nicht mehr. Das ist so cannot be unseen. Ne? Ist tatsächlich so, ja. Meine Frau sieht aus wie Emma Watson.
Okay.
Ja, schön.
Nicht das Schlimmste, was einem passieren kann.
Mir geht das ja so, und das wollte ich eigentlich vorhin schon erzählen, diese Situation, ich glaube, die haben wir beide, Christoph, dass wir Frauen angucken und denken so, oh, die ist heiß, aber ich stehe nicht auf sie. Ach nee, der Christoph steht auf sie, also ich kenne das jedenfalls, dass ich wirklich eine angucke, so, oh, die ist heiß. Nee, aber das ist nicht dein Typ, das ist überhaupt, was ist denn? Ach ja, der Christoph, alles klar, okay, gut.
Ja, so wie vorhin der Bob steht auf die.
Ja, genau sowas, ja. So lustig. Daniel, kennst du das auch? Hast du auch so Jungs, wo du weißt, so, das ist was für den?
Oh ja, also ich kenne Leute, also ich kenne gute Freunde von mir, deren Typ ich sehr gut kenne. Von daher, ja, das kann ich einschätzen. Ja.
Zum Teil ist es sogar so, nenne ich jetzt keinen Namen, dass man aus der eigenen Reaktion auf die Frau schließen kann, wie jemand bestimmtes anderes sie finden würde. Also, wo ich mir denke so, oh, die finde ich auf eine ganz seltsame Weise langweilig, was dann bedeutet, wie derjenige steht sicher auf sie, weil er auf alle Frauen steht, die ich auf diese Weise langweilig finde. Stefan, du weißt,
wen ich meine. Ja, ich weiß genau, wen du meinst.
Also, Colonia handelt von der Colonia Dignidad. Das war eine deutsche Auswanderersekte in Chile. In der Pinochet-Ära. Es war nicht nur eine Sekte, sondern es war auch ein verstecktes Foltergefängnis von Pinochet. Und die Geschichte, der wir hier folgen, ist die eines deutschen Journalisten, gespielt von Daniel Brühl, und der bei irgendeiner Demonstration oder sowas aufgegriffen wird und von der Polizei eben in dieses Lager gesteckt wird und dort massiv gefoltert wird. Und Emma Watson, seine Freundin, schleust sich in der Sekte ein, und um ihn eben zu befreien. Der Sektenführer wird gespielt von Michael Nyquist, also auch ein so ja, ganz...
Leider viel zu früh verstorben ist, direkt ein Jahr nach diesem Film.
Ja, das wusste ich jetzt nicht. Also nicht
sehr, sehr traurig. Der ist nur 53 geworden, der arme Kerl.
Und also kennt man, wenn man das Gesicht, also wenn man den mal googelt, kennt man aus ganz vielen. Also
ja, unter anderem aus dieser Stieg Larsson-Verfilmungsdreiteiler, genau, diese Fernsehversion, ja. Da hat er den die Hauptrolle gespielt.
Genau, unter anderem daher. Und es basiert eben auf den wahren Geschehnissen. Oder also jetzt die Hauptfiguren, das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das autobiografisch ist, ich glaube nicht, es ist so ein bisschen orientiert, aber es ist im Endeffekt, es könnte passiert sein in dieser Form, und es wird eben so die diese Welt der Colonia Dignidad eben gezeigt. Und ich finde ziemlich gut, weil es eben einmal das Grauen und dieses Furchtbare und dieses Beklemmende zeigt, ohne so die ganz massiven Schocker auszupacken. Ist halt auch super geschauspielt, also ist halt fantastischer Schauspieler, ist halt so. Und es funktioniert als Film gut, es funktioniert als Fiktion gut, aber es funktioniert eben auch als ja, dokumentarische Darstellung. Und ist da eben auch nah an der Realität. Also ist sehr empfehlenswert und sieht auch noch toll aus. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der ist. Ist, glaube ich, auch schon wieder ein paar Jahre alt. 7 Jahre oder so?
2015.
5 Jahre, okay. Und also ist empfehlenswert. Kann man nicht anders sagen eigentlich.
Ich habe mal einen sehr gemeinen, aber sehr lustigen und zutreffenden Tweet gelesen, dass das Schauspiel von Emma Watson immer ist wie das Emoji-benommenes Gesicht. Ich habe das mal da jetzt in das Google Doc reinkopiert hinter Colonia. Da könnt ihr mal angucken, welches Emoji es ist. Und das ist halt auch so, once you've seen it, you can't unsee it. Weil
oh je,
sie macht
will
schon mal sehr viel Gesichtsgymnastik beim Schauspielen. Das ist, ich mag sie eigentlich auch, weil ich so auch so einen Harry Potter Softspot habe, aber
das hab ich ja nicht.
Ist tatsächlich schon sehr zutreffend.
Ja, das ist bei uns tatsächlich, ich habe auch keinen Harry Potter Softspot. Bei mir ist jetzt der letzte Bewegtbild Emma Watson Expression zu lange her, um dieses mit Emoji zu beurteilen zu können, aber es sieht nicht sehr freundlich aus.
du musst einfach mal drauf achten, sie knetet ihr Gesicht wirklich mal sehr extrem durch, wenn sie schauspielt. Also sie hat immer Subtilität ist nicht ihre Stärke, sag ich mal.
Ja,
ja.
Ja, das stimmt.
Sie hat ja immer sehr viel Gesichtsmuskeln, die sie einsetzt und sie guckt auch immer so ultra besorgt. Und ja, Entschuldigung, ist das.
Ja, stimmt, besorgt ist extrem, ja.
Tja, man muss auch, glaube ich, sehr besorgt sein, um sich freiwillig in die Colonia Dignidad einzuschleusen.
Ja,
die Sekte, aus der noch nie jemand entkommen ist, sich da undercover einzuschleusen.
Ja, ich glaube, das wird am Ende gesagt, irgendwie in den ganzen Jahrzehnten oder so, die es die Colonia gab, sind irgendwie 7 Leute entflohen oder so, also größenordnungsmäßig. Das ist schon echt derb. Und die haben halt auch Stromzaun und Selbstschussanlage und so ein Kram. Also es ist halt wie aus der DDR auszubrechen. Also es ist wirklich heftig.
Nett.
Ja. Ja.
Das ist ja hart.
Ja, also da musst du schon viel besorgt Emoji aufbringen, um sich da einzuschleusen.
Was ich dem Film auch dankbar ist, ich hatte so zeitweise das Gefühl, dass sie diesen Teil der Geschichte komplett aussparen. Also dieser Schäfer, der das geleitet hat, der hier von Michael Nyquist dargestellt wird, der hat halt auch ganz massiv kleine Jungs missbraucht, gell? Also ist ein ganz zentrales Thema gewesen in der Colonia Dignidad. Und das wird hier nicht ausgespart, aber es wird halt angedeutet, angesprochen, aber es wird halt nicht gezeigt. Da war ich dem Film schon dankbar. Also, oder wurde eben wirklich, also so, dass man es versteht, aber es ist halt, ja, man hätte das schon auch noch mehr zeigen können. Ich meine jetzt nicht, dass man eine Vergewaltigung gezeigt hätte, gell? Klar, aber man hätte das schon auch noch stärker auswalzen können und das hat man nicht gemacht und hat es trotzdem nicht ausgespart. Also das fand ich, in vieler Weise war dieser Film dezent und trotzdem alles beklemmend zeigend. Also fand ich sehr gut. War einfach sehr gut komponiert. Sehr gut komponierter Film.
Okay. Also eher eine Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber beklemmend. Also
ja,
nicht so.
Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe ihm damals 8 Punkte gegeben und du scheinst ja in eine ähnliche Richtung zu tendieren.
Ja, genau. Mhm. Ich glaube, ich habe 9 also, gegeben bei IMDb. Ja.
Du bewertest deine Filme auf IMDb?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Warum nicht?
Das ist ja sehr schön. Nee, ja, mache ich auch gelegentlich, aber ich wusste nicht, dass du das tust.
Ja, mache ich auch nicht so, dass ich extra hingehe, um es zu bewerten, aber wenn ich so jetzt für die Folge nochmal irgendwas nachgucke, wie jetzt irgendein Schauspieler hieß oder von wann der Film ist oder sowas, wenn ich dann eh schon da bin, dann bewerte ich noch.
Sehr gut. Dann kommen wir noch zu einem letzten Film, oder Christoph, Stefan, nehme ich dir wieder eine Überleitung weg.
Wenn du eine gute hast, dann leg los.
Naja, ich bin ja offensichtlich bei der letzten unterlegen gewesen, also
na gut, also jetzt
ich frag mal, wessen Job ist es denn, diese Überleitung zu machen?
Meine.
Du meinst meine. Übergang von Sekte zu, manche Leute nennen es auch Sekte, die Apple-Jünger.
Okay, du hast gewonnen, komm.
Hier, ich hab auch rein. Wir hatten eben Colonia mit C und jetzt haben wir D, und zwar Jobs. War nicht gut.
Das desintegriert okay. Hier gerade sehr hart. Also.
Ich schütte noch Bourbon nach.
Ich steige noch den nächsten Wodka um.
Okay, die Jobsekte hatten wir zuletzt bei Iron Sky 2. Jetzt sind wir direkt beim Messias persönlich. Christoph hat Jobs gesehen.
Ich habe Jobs gesehen mit Ashton Kutcher.
Ah, okay. Mit Michael Fassbender.
Und ich weiß gar nicht, wo ich...
Dauernd nach.
Das ist nur Wasser, das ich nebenher trinke. Sorry.
Ach so, das sage ich auch immer. Also entweder ist schlecht gealtert. Und zwar entweder der Film, das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, der Hype um Apple und Jobs ist ganz schlecht gealtert oder altert, ist gerade dabei, ganz schlecht zu altern. Vielleicht nicht für die Hardcore-Apple-Jünger. Ich weiß nicht, ob ihr zu denen gehört. Ein bisschen vielleicht schon. Aber für, also
Stefan, hör auch, Krach zu machen.
Zu der Zeit, was denn? Wer macht Krach?
Stefan spielt Ukulele.
Ich spiele im Hintergrund ein bisschen Ukulele, um es mit Musik zu verstimmen.
Diese Zeit, wo Jobs noch am Leben war und diese Reden da gehalten hat bei diesen Veröffentlichungsevents, ich weiß mal nicht, wie die heißen.
Keynotes.
Das ist ja immer so ein Event gewesen und das war zu der Zeit für die Leute, die keine Jünger waren, war das schon irgendwie nachvollziehbar, dass es irgendwie jetzt so ein großes Ding ist und da wird irgendwas dargestellt und es ist irgendwie, ja, und Jobs und Jobs und Jobs, ja, ganz groß und so. Und das verblasst jetzt irgendwie. Das ist so, also entweder ist der Film total schlecht, ich weiß es nicht. Für mich ist es gerade diese, also eigentlich alles, was Steve Jobs umgibt in diesem Film, und zwar sowohl diese Keynotes als auch das, was er vollbringt, ja, also was seine Arbeit ist bei Apple und so und wie er dann da aus seinem Berufsumfeld heraus manövriert wird und dann wieder rein und so, ist so unfassbar belanglos und öde und so egal, wo ich mir denke, so, das, was hier als irgendwie große Neuerung verkauft wird, als das habe ich in Erinnerung, dass das bei Keynotes auch immer als große Neuerung verkauft wurde oder verkauft wird und was halt einfach belangloser Quatsch ist, wo wir in wenigen Jahren und lass uns nicht über Jahrzehnte sprechen, uns fragen werden, so, warum wurde das als der große Milestone jetzt irgendwie dargestellt? Das ist doch total, also echt jetzt?
Was meinst du beispielsweise?
Du, ich habe zu wenig Ahnung von der ganzen Materie, aber eigentlich alles. Also eigentlich diese Thema, wir machen so ein Personal Computer, wo alles zusammen ist und beisammen ist und man das Keyboard unten reinschieben kann und super reinpasst. Das ist, ja, das ist alles Designblödsinn und es ist. Ich fand's so unfassbar öde. Also, ja, ich bin auch kein. Apple geht halt nicht an mich, ja. Das ist so, ist mir egal einfach. Aber es gibt andere Filme, wo dann sowas irgendwie auch irgendeine Relevanz bekommt. Und die bekommt's halt hier nicht. Es ist so. Ich denke mir die ganze Zeit so, okay, wenn ich jetzt nicht diesen Apple-Computer hatte und da nicht irgendeinen Bezug zu hatte, ist es für mich völlig wurscht. So, ja, das ist irgend so ein Tech-Heini, der Computer entwickelt hat und der halt Visionen hatte, so, ja, schön und gut, haben tausende, aber tausende andere auch. Ist so, pff.
Darf also, ich da was sagen?
Wird ihm dann vielleicht auch nicht gerecht. Also, kann sein.
Also, ich habe ja so im Vorgespräch, habe ich mal irgendwie so eine komische Bemerkung gemacht, so von wegen, ach, der Film, ja, ich habe beide nicht gesehen. Von daher, das ist einerseits.
Sehr lustig.
Ja, einerseits, ich hatte den Film halt auch immer abgespeichert als der schlechte Steve Jobs-Film.
Es gibt noch anderen, ja?
Ja, ja, es gibt noch den von andere. Danny Boyle, das soll der gute Steve Jobs-Film sein. Der hier mit Ashton Kutcher, der soll halt einfach, also ich glaube, der Film ist halt tatsächlich einfach nicht so gut gemacht, so dass er das nicht so gut rüberbringt. Und dann finde ich, man muss zweierlei Sachen unterscheiden. Ich bin auch unglaublich unemotional für, also ich nutze auch diverse Apple-Computer und Apple-Produkte so, aber ich habe nicht diese große Liebe, die andere Menschen dafür aufbringen. Zudem arbeite ich aber in der ähnlichen Branche im Marketing und ich sehe an allen Ecken und Enden, wie Menschen eben bei Product Launches versuchen, diese Entertainer-Qualitäten von Steve Jobs nachzumachen. Und egal, was du von Apple-Produkten hältst, diese Produktpräsentationen, die waren schon richtig gut. Das war einfach eine extrem gute Show, so wie du halt sagen kannst, ein extrem guter Hollywood-Film. So, selbst wenn irgendwie das Thema mich nicht interessiert, ich sehe, dass der gut gemacht ist. Und dieses, wie man ein neues Produkt präsentiert, da war er schon seit jetzt, keine Ahnung, 2 Jahrzehnten der Beste, der das gemacht hat. Und
ja,
versucht und, noch und, immer und selbst seine Nachfolger, schon einen Satz noch, selbst seine Nachfolger bei Apple versuchen, das wieder aufleben zu lassen und schaffen es nicht. Und das ist schon so, was man auch sagen kann, das ist eine Leistung. Man muss es nicht gut finden, aber er hat es auf jeden Fall da was drauf gehabt.
Und es ist nicht nur seine Nachfolger bei Apple, wo man dieses Loch, dieses Vakuum spürt, wenn er, dass er vermisst wird und dass jetzt ein Craig Federighi oder so mal so langsam so Qualitäten entwickelt, die in die Richtung gehen, sondern auch die gesamte Konkurrenz. Also wenn du dir eine Produktpräsentation von Elon Musk vorstellst, die so cringeworthy sind, dass du dich auf den Boden zusammenrollen möchtest, oder Nintendo oder Samsung oder ich weiß nicht wer, egal wen du nimmst, die stellen sich da immer auf Bühnen und versuchen sowas zu reproduzieren, was irgendwie so diesen Jobs-Vibe hat und sie scheitern alle so hammerhart daran und selbst Apple kriegt es nicht mehr hin, seit er weg ist oder seit er tot ist und insofern, er hat da was in den Standard gesetzt, der bis heute nicht eingefangen worden ist und bei den Produkten klar, wenn du jetzt ich kann nicht für den Film oder gegen den Film sprechen, ich habe ihn nicht gesehen, da geht es mir genau wie Daniel, ich habe beide nicht gesehen. Aber das iPhone an sich, auch wenn du es nie besessen hast, ist einfach ein wegweisendes Produkt, weil alle anderen Smartphones, alle, die du bisher in deiner Hosentasche hattest, diese Glasfrontseite mit Touchscreen, die gäbe es in dieser Form nicht, wenn es das iPhone nicht gegeben hätte. Und ich glaube, das ist das, dieser Brennpunkt, auf den dieser Film vielleicht versucht abzuzielen. Ob er es schafft oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Nee, aber das war ein Wendepunkt in der technologischen Entwicklung der Menschheit. Und heutzutage hat einfach jeder, egal was er für ein Smartphone hat, hat einen iPhone-Klon in der Hosentasche. Das ist faktisch so. Und alles andere ist jetzt nur noch Iteration darauf. Ja.
Das stimmt, aber das macht. Ich weiß gar nicht, wie es
aussieht. Also den Aspekt kann ich nachfühlen, Christoph.
Ist doch
keine
Story.
Genau bei dir. Das ist nicht so wie zum Mond fliegen.
Das ist jemand erfindet irgendwas zum ersten Mal und alle anderen kopieren es. Ende der Geschichte. Das ist doch keine Hollywood-Geschichte. Das ist doch total langweiliger Bullshit.
Er hat es ja noch nicht mal erfunden. Er war der CEO der Firma, die es erfunden hat. So, das, aber also das, dieses, diesen Aspekt kann ich in deiner Emotionalität nachvollziehen. Aber diese Präsentation, wie er das gemacht hat, das war schon einfach großer Sport. Ich weiß nicht, ob der Film sich da groß dran aufhält. Aber wenn er das macht, dann kann ich das schon nachvollziehen. Er hatte schon einfach ein Verständnis dafür, wie man Produkte rüberbringt. Und auch so dieser ganze Apple-Hype lebt auch heute noch davon, dass er das einfach extrem gut verkaufen konnte. So, und dass einfach sagen konnte, das ist der Shit, den musst du haben.
Dabei ist er schon auch der Richtige für. Also auch über Ashton Kutcher wurde da diskutiert, ob er da die richtige Figur ist, den darzustellen. Ich finde, erstens sieht er wahnsinnig ähnlich aus wie Steve Jobs, jedenfalls in frühen Zeiten. Und dieses Charisma, der hat ein bisschen andere Art von Charisma als Steve Jobs, aber der hat schon auch ein Charisma. Also da ist er schon die richtige Figur für. Aber ich finde halt, inhaltlich ist es halt so dünn einfach. Das ist so... Ja, wie du ganz richtig sagst, der hat halt zu der Firma oder der hat der Firma vorgestanden in einem gewissen Bereich, die halt das entwickelt hat und dann hat er es präsentiert. Aber das ist doch keine Story. Das ist doch selbst dieses, dass er mal rausgeflogen ist und dann wieder zu, das ist doch keine Fallhöhe. Das ist doch total wurscht. Also jetzt geschichtlich betrachtet ist es doch wurscht. Also egal wie viel Belang das, weißt du, du kannst darüber Bill Gates eine Geschichte machen und jeder hat Microsoft auf seinem Computer. Das ist trotzdem total langweilig. Das will doch kein Schwanz sehen. Also Einfluss allein reicht halt nicht. Es muss auch irgendwie interessant sein. Und irgendwas zu entwickeln oder mitzuentwickeln oder dafür verantwortlich sein, dass es entwickelt wurde und es dann zu präsentieren, das ist doch keine Story.
Und das ist halt, glaube ich, der Unterschied zu dem anderen, also auch den habe ich nicht gesehen, den anderen Steve Jobs Film von Danny Boyle, aber der macht halt daraus eine Story, indem er den kompletten Film um drei Produktpräsentationen herumdreht und dann quasi anhand dieser drei Präsentationen zeigt, was die bedeutet haben, einerseits in Steve Jobs Leben und andererseits für die Firma Apple. Und plötzlich bist du wieder auf so einer Aaron Sorkin-Ebene. Ich glaube, er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, genau. Wo du halt einfach wieder ein Drama in so eine Sache reinbringst, wie du es halt auch bei The Social Network schaffst oder eben hier bei Trial of the Chicago 7, wo du halt wieder einen super interessanten Angle hattest. Und ich glaube, das war einfach immer dieses Problem von diesem Konkurrenzfilm, dass der diesen interessanten Ansatz nie hatte.
Vielleicht muss ich den anderen mal schauen.
Der hat halt quasi mal wieder das Leben nacherzählt. Das hatten wir doch heute schon mal, oder?
Ja, genau.
Und das langweilig.
Ist halt nicht so spannend. Ja, genau. Will keinen Schwanz sehen, okay. Das Leben.
Hat halt schon,
Stefan,
jeder hat sein eigenes Leben.
Mach eine Überleitung zu mehr Apple-Gedöns.
Das ist ja auch, also das ist ja jetzt ja super einfach. Wo wir gerade über Apple reden, letzte Woche war eine dieser besagten Keynotes, die in diesem Film nicht so gut weggekommen sind. Bob, du hast die geschaut.
Ja, natürlich habe ich sie geschaut. Du doch auch, oder?
So wie alle anderen was zuvor.
Ich habe sie zum Großteil, glaube ich, nur gehört, weil ich unsere Tochter ins Bett gebracht habe und dann nur so, sie schläft sie? Okay.
Aber das heißt, sie war dir so wichtig, dass du sie live mitverfolgt hast und nicht warten konntest, wo du sagen konntest, wenn sie dann schläft, gucke ich sie dann mit Video nach.
Mir war klar, dass ich sie dann nicht gucken würde, dann gucke ich irgendwas anderes. Ach so. Okay. Dann ist er durch. Dann kann ich auch irgendwo nachlesen, was passiert ist.
Ist das wie so ein Fußballspiel, dass man das nicht nachguckt, sondern da muss man live dabei sein?
Nee, der Bob guckt es nach. Obwohl die vorletzte oder so habe ich auch mal nachgeguckt. Aber mich haben jetzt die Macs auch nicht so interessiert. Ich könnte einen kaufen.
Also, aber die Macs sind das Spannendste seit Jahren, wenn ich da mal reinkriege.
Ja, würde ich auch sagen. Also das nächste iPhone war ja irgendwie absehbar, das kann halt wieder irgendwie bessere Kamera und schick und so, aber
ist trotzdem sehr schön.
Jetzt mal so ein aber wie alt ist dein Mac? Das ist doch irgendwie so 2012 oder sowas, ne?
Ja, genau, die kriegen jetzt Big Sur nicht mehr, beide.
Wie? Ja. Ich habe einen 2012er und ich kann es noch runterladen, habe ich gesehen, aber ich habe gelesen, ich sollte es nicht tun.
Nee, ich krieg's weder auf dem Großen noch auf dem Kleinen.
Oh, okay. Ich habe hier ein MacBook Pro von 2012 und ich habe schon geguckt, im App Store wird es mir angeboten. Ich könnte es installieren, aber ich habe jetzt so die ersten Tech-Artikel gesagt, die sagen, lass mal lieber sein, weil will halt viel Rechenkapazität und hat er nicht mehr.
Okay.
Na, dann ja, meiner ist noch älter, der kriegt es auch nicht mehr. Aber genau deshalb fand ich diese Keynote jetzt wieder sehr interessant. Also Hintergrund, Apple hat jetzt beschlossen, dass sie mal wieder eine Systemarchitektur-Switch machen wollen. Und jetzt, sie sind ja vor einigen Jahrzehnten mit Pauken und Trompeten von PowerPC, also IBM mehr oder weniger weggegangen zu Intel und sind auf diese x86-Plattform gegangen und das war damals eine ziemliche Umstellung und ziemlich beeindruckend, wie sie das gemanagt haben. Und jetzt ist halt diese Intel-Ära zu Ende gegangen und sie gehen jetzt auf ihre eigene CPU-Architektur, die im Wesentlichen auf ARM Instruction Set basiert. Und tja, das war lang erwartet, also die Gerüchteküche hat das schon im Grunde so 2 Jahre lang von den Dächern gepfiffen. Jetzt ist es endlich soweit und jetzt gibt es halt einen Prozessor namens Apple M1, der jetzt erstmal in 3 verschiedenen Geräten, dem kleinen MacBook Pro, dem Mac Mini und dem MacBook Air zum Einsatz kommt. Und was man so liest.
Für mich fühlt sich das hier so an, ging das auch so, als sei das irgendwie, wir haben den Chip aus dem iPad oder aus dem iPhone genommen und naja, vielleicht noch rechts und links ein bisschen was dran geflanscht und dann in den PC eingebaut.
Im Wesentlichen haben sie wahrscheinlich das getan. Also wenn du dir so Benchmarks anguckst von diesen A-Series-Chips, die in den iPads drin sind, dann sind die ja schon sehr beeindruckend gewesen. Wenn du die so gegen Low-Level-Intel-CPUs gehalten hast, dann musste die ein oder andere Intel-CPU schon die Segel streichen und die etwas größeren mussten sich anstrengen, um da noch vorbeizukommen. Und da hat man halt immer so im Hinterkopf gehabt, naja, das steckt in einem iPad, ja. Das ist ein verdammt dünnes Gerät mit sehr wenig Kühlkörper, keinem Lüfter und eben der Frage, was könnte diese CPU-Architektur tun, wenn ich sie mal mit einem richtig dicken Akku verbinde, wenn ich ihr einen Lüfter spendiere und einen Kupferkühlkörper oben drauf setze, wo ich die ganze Zeit kalte Luft drüber pusten kann. Und sozusagen diese extremen Begrenzungen, die man diesem CPU-Design auferlegt hat, wenn sie in ein iPad rein müssen oder in ein iPhone mit noch weniger Batterie. Wenn man diese Begrenzung mal wegnimmt rechts und links und die CPU mal frei durchatmen lässt, was könnte die dann alles aus dem Wasser pusten? Und insofern, ja, irgendwie ist es dieselbe Architektur. Aber allein, wenn du eben sagst, die muss jetzt sich nicht irgendwie in 2,2 Watt beschränken, sondern die darf einfach mal 15 wegfressen und wir kühlen das mal entsprechend, dass sie da nicht verglüht bei. Was geht dann? Und das Ergebnis scheint zu sein, da geht einiges. Also ich habe jetzt Benchmarks gesehen, wo sie schneller als ein Intel Core i9 ist und das ist halt so, okay. Den gibt es so in ein, zwei top ausgestatteten Super-Laptops. Und sonst nirgends und den in gewissen Benchmarks wegzuhauen, ist schon so, krass, was macht denn der M2, wenn er rauskommt? Also das ist beeindruckend und insofern, da steht uns einiges bevor. Wenn ich jetzt irgendwie auf einem MacBook Air, was ohne Lüfter daherkommt, ja, 2 4K-Streams in DaVinci Resolve nebeneinander laufen lassen kann oder sogar mehr als 2, weiß ich jetzt die Zahl nicht mehr, versuch das mal, ich habe hier so ein i7, der fängt dann an zu pusten, wie blöde. Und den setzt das echt hart unter Stress, wenn ich sowas versuche. Und das Ding ohne Lüfter will das mal eben so machen. Wenn das wirklich geht, Hut ab.
Schon krass.
Also das ist schon echt krass.
Das ist für mich das Spannendste, finde ich tatsächlich, dieses MacBook Air. Also da muss ich mich gerade hart an mich halten, nicht die rechts unten Version für 2.500 € zu klicken. Weil, also ich brauche eigentlich kein neues Notebook. Mein MacBook macht's an, also sowohl Audio als auch den Videoschnitt, den ich mache. Ich habe mal irgendwie vor ein paar Jahren eine SSD eingebaut und der ist halt immer noch schnell genug. Ich habe echt keine Probleme. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich halt von der Arbeit fürs Homeoffice so einen Windows-Rechner hingestellt bekommen habe, wo ich halt auf unsere ganzen Tools zugreifen kann. Und daneben steht das MacBook, was eigentlich nichts machen muss, als auf Slack zuzugreifen und alle halbe Stunde mal oder so ein Backup zu schaufeln. Und trotzdem geht regelmäßig dieser Lüfter an. Und es nervt mich so dermaßen, dass ich immer so denke, so, ah ja, so dieses MacBook Air ohne Lüfter, das wäre ja gar nicht so schlecht.
Ja, also so ein auch so, dass sie jetzt gesagt haben, irgendwie er startet so schnell wie ein iPad, ja, du drückst irgendwie oder machst die Klappe auf und dann ist das Ding, ist der Login-Screen da oder der Desktop halt direkt. Das ist irgendwie sehr sexy und ich meine, jetzt hat Apple halt endgültig sozusagen mehr oder weniger den letzten relevanten Zulieferer rausgetreten. Jetzt haben sie alles selbst unter Kontrolle von der CPU über diese ganzen Secure Enclave, von diesen ganzen Krypto-Krams. Das hat Vor- und Nachteile, aber jetzt können sie halt Innovationen an allen Seiten selber in die Hand nehmen. Wenn sie sich jetzt noch einen Baseband-Chip irgendwoher organisieren, damit sie Qualcomm loswerden, dann könnten sie endlich mal noch ein 3G oder nee, was, LTE, 5G, was auch immer man aktuell so hat, Modem in so ein Ding einbauen. Das, also da ist jetzt sozusagen alles auf die Schiene gestellt für Innovationen mit den nächsten Modellpaletten. Also ich bin jetzt auch sehr, geht's mir wie dir, sehr am Zittern mit dem Bestellfinger, ob ich jetzt mein mittlerweile 10 Jahre altes Laptopchen mal ersetzen soll. Ich glaube,
deiner ist schon eher richtig alt, gell?
Ja, ich habe ein 2010er MacBook Pro. Und ja, so im Alltag, ja, da ist es fürs Büro, ist hier dieser i7-Laptop von Lenovo mit 32 GB RAM und allem, was man so braucht. Und das funktioniert schon und das bisschen Websurfen, was ich da noch mache, kann ich mit der Kiste auch noch machen und Audio kann der Mac ganz gut. Aber trotzdem so mal wieder einen privaten eigenen Rechner, der richtig Power hat, wäre schon ganz schön. Ich kann mich nicht entscheiden. MacBook Pro 13 Zoll, am liebsten hätte ich irgendwie wieder ein 15er oder und mehr als zwei USB-C-Ports, also irgendwie so mehr ein Pro-Pro-Modell.
Das ist nämlich auch noch das Ding so. Ja, dass mein MacBook hat halt auch, es hat halt alle Ports noch, die ich haben will. Und diese zwei USB-C-Ports, die sind schon ziemlich Abturner. Also ja, allein das schon, dass du dann jetzt hier für Audio brauchst und irgendein Dock mit Ethernet und so, das ist schon, daran hapert's noch.
Ja, also so ein Thunderbolt-Dock habe ich hier vom Büro zufällig rumliegen, das könnte ich einfach umstöpseln. Aber ja, ist auch nicht meins, insofern. Die Dinger kosten auch irgendwie 300 Euro. Oder halt Mac Mini. Aber ich weiß nicht, ob ich mich von diesem Notebook-Konzept lösen kann. In der aktuellen Pandemielage würde ich sagen, Notebook brauche ich nicht. Das MacBook steht hier an seiner Stelle auf dem Schreibtisch seit März im Grunde aufgeklappt an derselben Stelle und bewegt sich nicht. Aber diese Einschätzung ist möglicherweise nicht ganz realistisch für die Zukunft. Insofern kann ich gerade schwer einschätzen.
Bei mir ist genau umgekehrt gerade so, weil ich genieße das sehr, dass ich während ich arbeite tagsüber im Homeoffice halt an meinem Schreibtisch sitze und wenn ich einen Feierabend habe, dann klappe ich da den Arbeitsrechner zu und wenn ich noch was an meinem Laptop machen will, dann nehme ich halt das MacBook und setze mich ins Wohnzimmer, aufs Sofa oder hier an den Esszimmertisch und so. Und dann hat es gleich schon nicht mehr so einen Arbeitsflair. Und deswegen, das würde mich, glaube ich, abtören von so einem stationären Rechner gerade.
Ja, vielleicht. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich auch nicht 100% weghaben wollen, die Möglichkeit, meinen privaten Rechner irgendwie mitzunehmen. Auch wenn ich es aktuell nicht mache. Also der hat hier selten den Schreibtisch verlassen seit März.
Aber wenn ich allein das nächste Mal zu Stefan will, um in seiner Bar einen Podcast aufzunehmen, dann brauche ich ja ein MacBook.
Schön, dass du das mit dem Trinken auslässt.
Und ganz viel dabei zu trinken, in dem Sinne, ich schütte mir nochmal ein. Ich glaube, ich bin auch jenseits der, ich weiß nicht, wie viel CL ich
habe. Sehr angenehm, alles richtig gemacht. Pappalapapp. Wie im Sneakpot.
Ja, also möglicherweise bestelle ich da noch, aber Stefan, du nicht, oder wie?
Nee, ich nicht. Also ich habe von meinem Cousin einen ziemlich gut ausgestatteten iMac mal gekauft und da ich jetzt meinen Arbeitsplatz /Studio in den Keller verlegt habe, wo der halt steht, kann ich podcasten auf jeden Fall sehr gut von dem und ja, viel mehr mache ich nicht. Mein Laptop steht auch, also MacBook Pro 2012 steht auch immer an einem Platz, aber das ist halt der Platz auf der Couch, da möchtest du keinen Bildschirm daneben stehen haben. Aber im Moment besteht kein großer Bedarf. natürlich denke ich darüber nach, was ich kaufen würde, wenn ich denn jetzt mir einen neuen Rechner kaufen müsste oder wollte. Ich glaube, ich würde auch sogar eher zum Air tendieren, weil dieses Lüfterlose finde ich halt schon extrem charmant, muss ich sagen.
Ja. Aber mein Audio-Interface
kann auch locker zwei Varianten abwarten.
Also ich hab so ein bisschen Text gelesen, jetzt nicht so super viel, aber muss ich auch sagen, ich glaube, ich hätte keine Anwendung, wo das MacBook Air an seine Grenzen stößen würde. So, ich mache halt keine krassen Programmierungen oder so. Und selbst, also das Aufwendigste, was ich habe, ist halt Videoschnitt, aber selbst da ist ja einfach das, was irgendwie jetzt, wo mein jetziges MacBook irgendwie ein bisschen Zeit frisst, ist ja das Rausrendern und da gehe ich halt irgendwie was anderes machen und das wäre dann halt schneller, aber dafür brauche ich dann auch kein MacBook Pro.
Aber ist das nicht so, mit was schneidest du? iMovie oder
ganz billig oder? Ganz billig mit iMovie.
Also ich schneide ja jetzt in letzter Zeit, habe ich ja vor ein paar Folgen schon mal erwähnt, mit DaVinci Resolve.
Und, ja, das fand ich auch spannend.
Ich merke, dass zum Beispiel so Sachen wie Transitions oder sowas, jedes Mal, wenn du eine Transition anlegst und du versuchst dann mit dem Playhead da durchzuscrollen, bevor er sein Background-Rendering fertig hat, ist er erstmal so extrem langatmig, bis er dann diese Transition mal hingerendert hat und da irgendwie eine gecachte Version von irgendwo im Hintergrund hat, dann kannst du da flüssig drüber spielen. Und aber ja, ich nehme an,
du hast auch eine SSD mal irgendwann eingebaut, oder?
Ja, klar, da ist eine SSD drin, aber trotzdem, der wird dann sehr phlegmatisch, bis er dieses Ding produziert hat und wehe, du änderst dann nochmal was an der Transition oder machst dann noch, klickst dann nochmal irgendwas anders, dann fängt er wieder von vorne an mit diesem Background-Rendering und da merke ich halt so, da muss er sehr schwer durchatmen und klar, wenn ich dann irgendwann auf Rausrendern drücke, und der ist dann eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden, je nachdem, was man da so gebaut hat und wie man das zusammenrendern will, beschäftigt. Dann, ja, okay, keine Ahnung, da gehe ich was anderes machen, spiele ich mit meiner Tochter und dann kann er sich beschäftigen. Aber während des Schnitts selber komme ich mittlerweile auch schon an verschiedenen Stellen an den Punkt, wo ich merke, das könnte alles flüssiger, das muss doch hier mal, warum geht denn das nicht? Und ja.
Und das ist ja die Situation, wo du Power haben willst, oder?
Ja, genau.
Nee, aber das sind dann vielleicht doch die 2 Jahre so, weil also das 2012er MacBook, das macht das noch gut. Ich habe da nie irgendwie das Erlebnis mal, also nie ist jetzt wahrscheinlich auch übertrieben, klar, aber das ist für mich dann Computer. Es gibt halt immer irgendwas, steckt ihm quer im Hals oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, was eine scheiß lahme Kiste, ich brauche jetzt dringend was Neues.
4K oder Full HD?
Nee, das ist, tatsächlich hat er hier noch, also nee, Full HD, ja, 4K mache ich gar nicht, weil ich einfach auch kein Display dafür habe und das war.
Okay, aber ich bin ja da irgendwie mittlerweile eher zu der Tendenz, ich habe auch kein 4K-Display, aber ich mache es trotzdem.
Für die Zukunft, ja.
Für die Zukunft, für wenn, ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Videos von den Kindern schneide oder so, dann... Wenn ich die Möglichkeit habe, das in 4K aufzunehmen und das so zu verarbeiten und zu speichern.
Okay, ich denke, dann kann ich mir vorstellen, dass er da auch Probleme kriegt. Ja.
Ja. Genau.
Daniel, naja. du sprichst gerade von deinem YouTube-Kanal indirekt, oder?
In der Tat. Das habe ich vorhin verschwiegen. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, da spreche ich über Philosophie. Und zwar Privatsprache Philosophie heißt der. Ich versuche da so, also die Videos sind ziemlich low profile, man sieht mich vor einer Kamera, ich habe mir jetzt aber auch so ein nettes Gimbal und ein Ansteckmikro gekauft, weil Leute, also ich muss, ich schweife ab. Nein, ich stehe vor einer Kamera.
Man sieht uns sonst nie in der Sendung.
Und,
nie.
Nein, genau. Und dazu kommen dann lustige GIFs oder Bilder oder sonst was, um das ein bisschen aufzulockern. Vielleicht mache ich hin und wieder auch nochmal einen Witz. Der Punkt ist, bevor es Corona gab, habe ich das nicht in meinem Wohnzimmer gemacht, sondern bin rumgelaufen. Und dann habe ich regelmäßig Kritik bekommen, dass meine Videos verwackelt sind und dass der Wind rauscht. Und deswegen habe ich mir jetzt eigentlich rechtzeitig, bevor ich nicht mehr rausgegangen bin, aufgerüstet und habe mir ein geiles Gimbal oder hoffentlich geiles, ich habe es noch nicht so richtig ausprobiert, und ein Ansteckmikro mit diesem Fellaufzug gekauft. Das heißt, irgendwann werde ich nochmal wieder auch schöne Videos machen zum Thema Philosophie. Aber das ist das, was ich schneide, und das ist relativ simpel. So, ich mache halt die Videos auf Full HD auf meinem durchaus sehr hochwertigen Smartphone, und die werden dann mit Texten und GIFs und anderen Bildern bestückt, um sie ein bisschen aufzulockern.
Erstmal Butter bei die Fische. Also was für ein Gimbal, und funktioniert das mit dem Ansteckmikro und dem Kabel, wenn das in dem Gimbal drin ist? Weil das
habe ich getestet, weil das war natürlich, ich habe beides gleichzeitig bestellt, und ich habe, jetzt muss ich in meine Amazon-Historie gucken, damit ich dir die Marken sagen kann, weil das war natürlich in der Tat mein Hauptproblem. Wobei ich muss sagen, beim Smartphone, da bin ich, der Christoph, der ist so still, ich bin da auf seiner Ebene.
Ja, ich versuche die ganze Zeit irgendwie reinzukommen. Ich habe eben gerade gedacht, grätsche ich jetzt rein und frage, was ein Gimbal ist? Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich google das so schnell.
Ein Gimbal ist quasi ein Stativ für ein, zum Beispiel ein Smartphone oder irgendeine Art von Kamera, die versucht, die Wackler deiner Hand auszugleichen.
Das ist wie so ein Steadicam, gell?
So. Ja, sowas, genau. Also, aber halt ein bisschen low profile. Also nicht eine Steadicam kostet halt irgendwie 10.000 Euro. Das Gimbal, was ich gekauft habe, hat halt ein paar hundert gekostet, sowas. Oder weniger. Es war ein relativ günstiges.
Da sind Motoren drin, die dein Zittern ausgleichen und deine Bewegung, genau.
So, ich muss mal.
Okay. Ja, ich bin einfach.
Ich war
eben mal 3 Minuten Pipi. Und danach bin ich wieder reingekommen und habe gemerkt, so, okay, ihr seid irgendwo in einer ganz anderen Welt. esse ich mal noch einen Lebkuchen, vielleicht wird's besser. Das ist einfach, ich habe da gar keine Ahnung von. Ich weiß überhaupt nicht, von was ihr redet. Mit euren Lüftungen oder Nicht-Lüftungen oder, und jetzt Gimbal auch noch. Ich weiß, was ein Gimpel ist, das ist ein Dompfaff. Aber das ist ein anderes Thema.
Nein, das Gimbal ist ein, wie gesagt, so ein Ding. Nee, ich habe ein relativ günstiges mir gekauft, ein Hohem iSteady X Gimbal. Das ist für, ich weiß nicht, damals habe ich 80 Euro gezahlt. Und dazu habe ich ein AGP-Tech Lavalier Mikrofon. Das hat einen Klinkenstecker, und da ich, wie gesagt.
Da gab's doch mal von Badesalz so ein Sketch. Eine Rhythmusmaschine, könnt ihr euch erinnern?
Mega breit.
Daran erinnert mich gerade.
Ja. Nee, dann habe ich mir noch für diesen Klinkenstecker einen Klinken aus USB-C Adapter, weil ich habe ein Samsung Note 20 als Handy und Note 20 Ultra, um genau zu sein. Und das habe ich zumindest schon mal in Testläufen jetzt ausprobiert, und das funktioniert einwandfrei. So, weil sowohl das Gimbal muss jetzt so in einem harten Praxistest nochmal ausprobieren, ob es wirklich jede schöne kleine Zitterung rausrechnet. Und
das muss ja nicht alles. Es reicht ja, wenn es ein bisschen glättet, oder?
Genau, zumindest das hat schon mal ganz gut funktioniert. Und das, was mir wichtig war, war halt, dass tatsächlich das Ansteckmikro mit dem Adapter, da hatte ich so ein bisschen Angst, weil ich habe mir auch schon mal einen Adapter in der Vergangenheit gekauft. Das hat gar nicht geklappt, aber muss man einfach irgendwie nach der Marke seines Handys suchen, um den richtigen Adapter zu suchen, weil das reicht nicht irgendwie den Anschluss, habe ich festgestellt. Und wenn du da halt das Mikro reinsteckst, dann ist das Smartphone schlau genug, um zu sagen, so, okay, da kommt jetzt ein externer Ton dazu, den packe ich auf das Video, und das hat sehr gut geklappt.
Ja, ich habe das Ding gerade mal gegoogelt, es ist tatsächlich einer, der das Handy von oben und unten greift, also so im Porträtmodus sozusagen an den Seiten, wo man normalerweise die Hände hätte. Ich habe einen Osmo Mobile von DJI. Und der hat tatsächlich noch an einer Seite so einen dicken Knubbel, der dann genau. Den Anschluss den Lightning-Anschluss vom iPhone verdeckt.
Ja. Du da kannst hatte ich im Vorfeld auch recherchiert, dass das nicht der Fall ist. Ja.
Ja. Und das ist halt extrem dumm. Und da gibt es halt Leute, die dann irgendwie so mit gibt so Adapterstecker, die so ins Telefon reingesteckt werden und dann direkt 90 Grad wegwinkeln, sodass du es dann trotzdem noch da reinzimmern kannst. Aber dann ist es nicht mehr perfekt in Balance, dann musst du da irgendwie also du kannst es dann noch balancieren, kannst es dann so ausnivellieren, aber dann sind die Motoren die ganze Zeit am Arbeiten und es frisst dann Akku wie blöde, weil es eigentlich sozusagen nicht in Balance ist und der Motor die ganze Zeit dagegen halten muss. Insofern, das da sieht tatsächlich so aus, als wäre es in dem Fall der richtigere Einstiegsobjekt gewesen, wo der Stecker frei ist.
Genau, also der Stecker ist frei und also im Augenblick benutze ich das, wie gesagt, das gerade nur in meinem Wohnzimmer. Das nächste Video versuche ich mal wieder rauszugehen, aber es ist halt auch so, es ist halt, das Wetter ist schlecht und es ist Winter und so, aber na egal. Jedenfalls, das Schöne ist, du hast ja, wie man vielleicht auch schon jetzt wenn auf Amazon sieht, es hat dazu noch so ein anschraubbares Stativ, einfach so ein Dreifuß, den du unten dran klappen kannst und das heißt, ich hatte auch so ein total runtergerocktes Stativ, was ich bisher immer benutzt habe, was einfach nur noch, also das war schon fahrlässig, mein Smartphone da einzuspannen, weil es kippte immer öfter um. Und jetzt hast du einfach so allein da so ein sehr, sehr stabiles Stativ, das einfach aufgrund dieser Elektronik auch festhält, selbst wenn du irgendwie am Tisch wackelst. Das ist schon allein dafür schon ganz nett.
Okay, cool.
Sind wir jetzt sehr gut. Land?
Du hast gefragt, was ich noch mache.
Ach ja, stimmt.
Genau. Siehst du, du warst schuld.
Du bist schuld.
Vor allen Dingen, ich schaue das ja gar nicht als Video, ich höre das nur als Podcast.
Ja genau, es gibt es auch noch als Podcast. Also ich mache es hauptsächlich auf YouTube, einfach aufgrund auch der Reichweite, das auf YouTube, also keine Ahnung, hat irgendwie mein meistgesehenes Video irgendwie jetzt geht so auf die 30.000 Views zu und das sind so Zahlen, die kann ich nicht in Podcasts erreichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Knapp nicht.
Keine Ahnung.
Nee, das ist halt tatsächlich, dass viele Leute, was auch echt süß war, war so jetzt gerade so, dass in diesem Corona-Abi-Jahrgang viele dann anfingen, irgendwie meine Videos zu gucken, um fürs Abi zu lernen, weil sie zu Hause saßen und ich so super dankbare Kommentare von irgendwelchen Abiturienten bekam, die irgendwie im, was weiß ich, wahrscheinlich dritten Prüfungsfach Ethik nochmal ein bisschen Aristoteles oder Platon bekommen haben und da stolz oder dankbar waren, dass ich ihnen da einen Hauch erklären konnte. Das war wirklich sehr süß.
Okay, ich muss dich nochmal fragen, verpasse ich, wenn ich den Podcast höre, die ganzen Gags, die du da irgendwie mit Text einblendest?
Es gibt visuelle Gags, die du da nicht mitkriegst, aber dafür gibt es Folgen, die ich nur als Podcast veröffentliche, die es nicht im Video gibt.
Puh, okay.
Ja, nicht wahr?
Ja, nee, ich werde weiterhin Podcast hören.
Ich bin auch eher der Podcast-Hörer, von daher, das war, also ich habe es lange, bevor ich überhaupt diesen Podcast gestartet habe, habe ich es schon auf YouTube gebracht und dann war so irgendwann die Idee, so ich persönlich ist halt, für mich ist Podcast das Medium, was ich am liebsten konsumiere, deswegen sollte ich doch diesen Content auch als Podcast bringen.
Ja, finde ich sehr gut.
Und wenn du da bei YouTube bist, hat es irgendeinen Mehrwert, es zu schauen? Also sieht man da dich oder machst du dann so Einspieler oder?
Genau, nee, also man sieht mich und also ich habe so quasi auf so einer super Low-Budget-Ebene dieses Konzept von so einem wie heißt der, Late-Show-Talker, dass ich halt einfach, ich sitze hier vor meinem Bücherregal und dann links von mir werden irgendwelche Bilder zu meinen Themen eingeblendet und das sind meistens irgendwelche lustigen GIFs oder Memes oder sowas. Das ist einfach, die Idee ist halt einfach, dass ich total, Philosophie total toll finde und weiß, dass Philosophie für die meisten mega abgehoben ist und versuche das so ein bisschen runterzukochen, dass es einfach Menschen erreicht, die eben nicht Bock haben, über das Wesen der Welt nachzudenken, sondern dass ich halt ihnen zeige, hey, zum Beispiel zur Philosophie gehört auch Argumentationstheorie und ich zeige dir jetzt, wie du so einen Verschwörungstheoretiker logisch widerlegen kannst. Und dazu bringe ich dir noch lustige GIFs, über die du lachen kannst. Und so schaffe ich es halt tatsächlich, nicht mit jedem Video, aber mit einigen Videos durchaus sehr, sehr viele Menschen zu erreichen auf YouTube.
Okay. Okay. Haben wir den Link?
Ich habe euer Thema gehijackt.
Das ist im Sneakpot noch nie passiert, dass irgendjemand ein Thema was anderes hijackt. Dann gibt es halt nachher spontan eine neue Kapitelmarke und dann reden wir über andere Themen. Also.
Und den Link packe ich natürlich gerne in das Dokument.
Der Christoph macht da einen tollen Artikel wieder draus. Ihr solltet die Artikel, das sage ich immer, jede Folge, also möchte ich jede Folge sagen, aber ich freue mich jedes Mal, wenn zumindest ich den Artikel lese, der ist immer unterhaltsam. Also mich unterhält er jedenfalls. Liest du den auch, Daniel?
Den Artikel lese ich nicht, also wobei der Artikel erscheint auch als Shownotes im Podcast-Player, oder?
Ja.
Da lese ich manchmal rein, aber in der Regel habe ich das alles automatisiert. Da ist zum Beispiel der Sneakpot, einer der wenigen Podcasts, die gleich als Spiele sie sofort reingestuft werden.
Juhu!
Ich
meine,
ihr seid ja auch, es ist ja wichtig, dass ich tagesaktuell mitbekomme, was ihr für wichtige News raushaut.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ganz genau.
Ja, ich meine, was will ich denn jetzt? Meine Podcast-Liste ist nicht ganz so lang wie die von Bob, aber die ist schon sehr, sehr lang. Ich versuche sie immer bei 50 Stunden dann zu kappen. Wenn es über die 50 Stunden geht, dann versuche ich so ein bisschen rauszulöschen. Aber was interessiert mich denn in 2-3 Wochen, was ihr hier jetzt über die Apple Keynote gesagt habt? Das muss ich natürlich sofort wissen.
50 Stunden, da kann ich nur leise lachen. Aktuell 414 ungehörte Folgen.
Ach, hey.
Ja, aber da kann man halt auch rauslöschen. Da guckt man durch, welche Themen einem nicht gefallen oder nicht interessieren. Und die werden
bei 414, da fängt man noch nicht an rauszulöschen. Da hat man doch aufgegeben, oder? Das ist doch.
Nee, 414 ist schon rausgelöscht.
Da fängt man nicht mehr an zu löschen. Das ist. Naja.
Das Lustige ist, ich habe also eine Folge im Spätfilm, die noch nicht veröffentlicht ist, aber die bald kommen wird, wo ich mit Max von der Videoausführung gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob Bob das genauso hält. Der ist jedenfalls super krass. Wenn der einen neuen Podcast hört, entdeckt, dann hat er den Anspruch, jede Folge zu hören. Das heißt, erstmal bei 200 Folgen lädt er erstmal alle 200 Folgen runter und hört von Anfang an alle durch. So, das ist finde ich wirklich sehr, sehr krass.
Bitte? Nee, das mache ich nicht.
So. Genau. Nee.
Stell mir vor, uns entdeckt jetzt jemand. 655 Folgen, was? Ja, nee.
Doch mal, also wenn mich ein Podcast interessiert, dann ist es wie mit Netflix und dann binge ich den durch. Also. Und dann binge ich ihn auch.
Es gibt Podcasts, wo ich das mache. Zum Beispiel, seid ihr auf Star Trek drauf?
Die beiden
anderen, ja. Bob oder? Und ich sind Trekkies, ja.
Ja, siehst du. Und kennt ihr die Delta Flyers?
Nee, habe ich noch nicht gehört. Ich habe von ihnen gehört, aber ich habe sie selbst noch nicht gehört.
Die Delta Flyers, das sind Harry Kim und Tom Paris, die nochmal Star Trek Voyager angucken und da dann eben Folge für Folge anfangen, Anekdoten rauszuhauen. Und da mache ich es tatsächlich so, dass ich es nochmal ganz von Anfang an höre und mir dann auch immer, ich gucke mir die Folge an und dann höre ich mir, was die beiden da noch für Anekdoten zu erzählen haben.
Ja, habe ich tatsächlich schon so weit drüber gehört, dass ich mir dachte, ja, könnte ich mir vielleicht mal anhören.
Okay, 600 ungehörte Folgen, ja.
Grundsätzlich ist aber, also ich muss sagen, ich bin ein harter Trekkie, aber diese Star Trek Podcasts finde ich meist ganz, ganz schwer zu ertragen. Kann sein, dass das bei denen jetzt anders ist, weil das ist ja, im Endeffekt, das sind ja keine Fans, sondern das sind ja Darsteller.
Genau, also das ist halt schon ziemlich lustig, wenn dann Harry Kim sich aufregt, dass er die Schuhe von Data auftragen muss. Das ist schon, da hat man schon viel Spaß dran. dass er dahin geht, also dass er vor allen Dingen, er war halt so ein Niemand und kommt dahin und erfährt, er muss die Schuhe von Data wieder anziehen und dass er dann so einen Aufstand macht, bis sie ihm eigene Schuhe schneidern. Oder er erzählt auch, dass er fast Harrison Ford überfahren hätte, weil er zu spät zur Aufnahme kam. Weil war halt Universal Lot.
Das sind gute Stories, ja.
Ja.
Ja, mal gucken, vielleicht höre ich da mal rein. Vielleicht werde ich da weniger enttäuscht als von anderen Track-Podcasts.
Das sind auf jeden Fall Podcasts, die der Bob gerne hört, oder?
Ja, definitiv. Also das klingt nach was, wo ich auch reinhören sollte, aber ja.
Lieber nicht.
Lang und so. Ich hab jetzt neulich, ihr habt ihr über Sekta FM gesprochen und damit habt ihr mich angetriggert gehabt und dann habe ich mal Sekta angefangen zu hören. Und da, das war jetzt das letzte Beispiel von,
ich
fange einen Podcast an und fange an zu bingen. Und was ich dann in der Regel mache, ist, ich scroll die ganze Liste durch und klicke halt so auf alle Themen, die mich interessieren. Und genau, dann ist, halt fast alles. Ist das ja so, ja, ich habe nicht alles genommen, aber viel. Und dann sortiert der Podcast-Player das ja so nach Veröffentlichungsdatum. Und dann hast du halt so, wenn du das der Reihenfolge nach hörst, was ich üblicherweise tue, hast du halt dann so 30 Folgen Sekta FM oder 50 oder
klar,
sowas.
Weil das die Ältesten dann, sind.
Weil das die Ältesten sind und dann halt so den Kram, der danach dann kommt. Und dann fange ich an, mich einmal irgendwie hinzusetzen, 10 Minuten und all diese Folgen zu nehmen und es irgendwie so runterzuschieben, dass ich dann so eine Folge Sekta, 3 Folgen, was auch immer nächste in der Reihenfolge ist, wieder eine Folge Sekta, dann 3 Folgen, was auch immer in der Reihenfolge ist und immer so weiter. Und damit hole ich dann so nach und nach auf. Und jetzt, heute bin ich an dem Punkt, oder gestern, an dem Punkt angekommen, dass die nächste Folge Sekta vom Datum her da wirklich ist, wo sie jetzt in der Reihenfolge hingehört. Also ich habe diese, die alten
was alle. Was immer noch bei dir viel ist, weil du irgendwie noch 500 Folgen vor dir hast. Also
400 Folgen, aber ich bin irgendwo jetzt so im Juli 2020 ungefähr, Pi mal Daumen.
Okay, also was
nicht so weit weg, ich bin diesen Sommer. Ja, diese Trump ach, als Sekte ja, Geschichte, ne?
Solche ja nicht cool
Dinge, ja. Ja, genau. Da so ungefähr bin ich jetzt. Genau. Das war der letzte Podcast, den ich so nicht komplett gebinged, aber so alles, was mich interessiert hat, gebinged.
Ja.
Das ist immer gefährlich, wenn man neue Podcasts empfohlen bekommt.
Ja, das, ich höre da schon gar nicht mehr so genau hin, wenn ihr das macht. Bei Sekta hat sich wieder gerissen.
Strong Songs, Bob.
Aber
Strong Songs, das ist auch echt was für dich.
Aber Strong Songs habe ich jetzt zum Beispiel auch, ich bin ja auch in so einem Blog-Kollektiv, wo wir Film-Podcasts empfehlen und da habe ich sogar Strong Songs reingeschmuggelt. Ne, das ist, es gibt das Blog, auch Podcast, Schöner Denken und der macht Film-Podcast-Empfehlungen, wo ich mit ganz vielen anderen halt hin und wieder Empfehlungen abgebe. Und da habe ich eben auch Strong Songs untergebracht mit der jetzt hier den HBO-Songs, aber es war nur ein Vorwand, um einfach diesen Podcast zu belangen, weil der so gut ist.
Die HBO-Folge
die Beatles-Folge
so
jetzt gehört.
Warte mal, ich komme nicht mit. Was ist dieses Blog-Kollektiv? Ist es einfach ein anderer Podcast oder
mir fehlt da gerade Kontext? Es gibt die Webseite schönerdenken.de. Das ist ich glaube, ursprünglich waren die mal eine Kultur-Webseite, aber mittlerweile sind die hauptsächlich Film-Podcast und Film-Webseite. Und da gibt es so ungefähr ein Dutzend oder ein bisschen weniger oder so, keine Ahnung, Filmpodcaster oder Leute, die gerne Podcasts hören. Da könnt ihr euch auch gerne melden. Da haben wir auch gerne Gäste, die dann eben dort Filmpodcasts empfehlen und in Blogposts. Und da habe ich jetzt kürzlich, jetzt vor 2-3 Tagen, eben Strong Songs empfohlen, die HBO-Folge, aber das war nur ein Vorwand, damit ich diesen Podcast irgendwie unterbringen kann, weil der ist einfach so geil.
Verstehe.
Ja, okay, aber ich hatte noch eine Frage an
Blog,
Bob, und zwar...
Verstehe.
Ja. Ich habe eine Frage an Bob und zwar, schmeißt du denn auch Podcasts wieder raus so oder wird deine Liste einfach immer länger? Weil bei mir ist halt, dass ich einerseits beim Hören sehr rigoros bin und wenn mich irgendwas nervt, dann lösche ich einfach die Folge und mache mit der nächsten weiter und wenn mir das 3-4 Mal passiert mit irgendeinem Podcast, dann fliegt der komplette Podcast bei mir wieder raus. Von daher ist es bei mir so ein ständiges Wabern von neuen Podcasts, die reinkommen und alten, die wieder rausfliegen.
Das kommt schon vor, aber ich bin da wahrscheinlich nicht ganz so konsequent, wie ich vielleicht sein müsste oder sollte. Es fliegen schon Podcasts raus, es ist aber vergleichsweise selten. Bei manchen Podcasts habe ich mir so einen Takt auferlegt, dass ich irgendwie sage, ich höre nur die erste Folge, die im Monat rauskommt oder so. Weil es gibt so Podcasts, die höre ich sehr gerne, aber die produzieren einfach zu viel. Und man kann den Titel nicht unbedingt ansehen, ob das jetzt eine gute Folge wird oder nicht. Und ich habe nicht die Zeit, da reinzuhören und dann irgendwie in der Hälfte zu entscheiden, dass die jetzt nicht so toll ist und die dann wegzulöschen. Sondern dann gehe ich einfach hin und sage, okay, die erste Folge im Oktober, die lasse ich da, alle anderen im Oktober schmeiße ich raus. Und vielleicht verpasse ich damit regelmäßig geile Shows und höre halt immer den Blödsinn. Das mag sein, aber ich finde sie trotzdem noch gut genug, dass sie drin bleiben. Sowas habe ich in manchen Folgen und dann gibt es halt so zum Beispiel so Interview-Podcasts oder so, wo dann im Titel der Gast drin steht. Und da räume ich dann insofern auf, dass ich sage, keine Ahnung, kenne ich nicht, weg. Und oder Michelle Obama, alles klar, die höre ich mir an. Und dann sortiere ich da auf die Art und Weise aus. Das kommt immer so ein bisschen auf den Podcast an. Es gibt einige, die haben halt so einen Platz im Herzen, die werden einfach immer alle gehört. Und dadurch, weil das halt mittlerweile sehr viele sind, wird die Liste lang. Aber es ist nicht so, dass ich nichts löschen würde.
Okay.
Wenn man die 414 sieht, hier, dann muss man halt leider feststellen, dass ich da offensichtlich nicht so gut bin, wie ich sein müsste, damit das irgendwo wohin führt.
Ich bin bei 222 steigend.
Ja. Ja, das ist halt auch so ein Corona-Effekt, gell? Also zum einen habe ich irgendwie, früher habe ich anderthalb Stunden Commute eine Richtung gehabt. Da habe ich das problemlos bewältigt, dieses Pensum. Dann habe ich den Job gewechselt und hatte nur noch irgendwie 8 Minuten mit dem Fahrrad. Das war schon mal sehr tödlich. Dann habe ich den Job wieder gewechselt und nochmal gewechselt und irgendwie ist der Commute dann wieder länger geworden, aber jetzt ist er halt wieder komplett bei null. Und diese Corona-Zeit macht diese Liste halt immer, immer länger, weil jetzt komme ich aktuell überhaupt nicht mehr so richtig zum Hören. Also ich höre irgendwie noch zum Putzen und zum Einschlafen und ansonsten gar nicht mehr. Und das ist ein echtes Problem.
Ja, so kann es gehen.
So kann es gehen. Was auch gehen kann, ist, dass man uns Post schickt.
Sehr elegant, sehr, sehr gut.
Ich war... Ach komm, jetzt schleim dich nicht
an. Zerrüttet. Entzückt.
Nein, du hast die Überleitungs-Challenge diese Folge eindeutig gewonnen und ich möchte diesen Pokal auch nicht mehr anfechten. Wir haben eine Postkarte. Wortfindungsstörung hier.
Postkarte.
Der Podcast-Karte bekommen von einer Person namens Kirsten. Ich lese mal gerade vor. Die ist auch schon eine Weile da, glaube ich, und ich habe das vergessen. Also das ist irgendwie untergegangen und jetzt lese ich das mal vor.
Das wäre jetzt der Brüller, wenn es die Kirsten ist, die früher mit mir in einer Klasse war und in die ich hart verliebt war und die ich nicht mehr finde.
Ich habe vorhin gehört, du bist mit Emma Watson zusammen, also von daher solltest du dich nicht
um die Kirsten kümmern. Wird schlimmer werden.
Alles gut, aber das ist wirklich, das ist doch ein Problem, dass man auf Facebook und Google und weiß der Teufel was, alle Männer, mit denen man zusammen irgendwann mal in der Klasse war, findet man, aber die Bier Frau nicht,
hat,
weil sie halt immer einen anderen Nachnamen haben.
Ich glaube, ich schreibe immer Watson, dass ihr Typ mit irgendwie Kirsten was anfangen will auf Facebook.
Also jetzt tut man hier Kirsten also, keinen Unrecht.
Das wäre der Knaller, wenn das die Kirsten wäre. Also,
nein, ist sie nicht, glaube ich. Schade. Ich kann dir nachher den Twitter
Kirsten ist bestimmt super.
Kirsten geben. Kirsten schreibt, hallo Sneakpoddies, auf diesem Weg mal ein großes ist groß geschrieben. Dankeschön für euren coolen Podcast. Früher waren wir auch häufiger in der Sneak und kann das so gut nachvollziehen, dass man da mit Familie nicht mehr so den Elan hat. Smiley. Aber die Variante, auch mal ungewöhnliche Filme zu streamen, finde ich super. Auf die Art und Weise kriege ich auch Lust, das zu gucken, Klammer auf, oder eben genau nicht, Klammer zu. Nochmal Smiley. Prost! Und dann schöne Grüße, Kirsten. Auf der anderen Seite der Karte steht Coq au Vin und da ist ein Huhn, das offensichtlich zu viel Wein getrunken hat. Es liegt unter dem Fass in einer Pfütze aus Wein und ist entsprechend alkoholisiert. Also auch das thematisch.
Sehr gut getroffen, möchte ich sagen.
Sehr gut getroffen, genau.
Jedenfalls heute.
Vielen Dank. Vielen Dank, Kirsten, für tatsächliche Snail-Mail-Post, also eine echte haptisch anfassbare Podcast-Postkarte. Genau, kommt nicht alle Tage sowas. Finde ich irgendwie auch mal wieder eine schöne Idee.
Sehr cool. Sehr schön. Ja. Machst du da noch Fotos und schickst sie uns?
Die mache ich Fotos. Warte mal, kann ich direkt machen?
Grandios, Stefan. Grandios.
Wieso?
Grandiose Überleitung. Nein?
Ja, machen wir weiter.
War noch einer zu früh, aber ist egal.
Ach so.
War noch einer zu früh, aber wäre eine klasse Überleitung.
Wir können auch hier jetzt Fotos machen. Okay, wir kriegen jetzt gleich das Foto geschickt. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz mit euch über die jetzt in den letzten zwei Tagen stattgefundenen Raketenstarts sprechen. Habt ihr das irgendwie verfolgt? Seid ihr, Daniel, irgendwie weltraumaffin oder komm, lass die Leute alle da hochfliegen, ist mir egal. Oh, Daniel ist gar nicht mehr da, ist ja schön.
Doch, ich bin wieder da.
Achso. Weltraum? Achso. Ich habe dich gerade gefragt, ob dich Weltraum interessiert, oder?
Weltraum ist eine tolle Sache. Ich habe gerade... sorry, ich war gerade mal für kleine Königstiger, von daher habe ich eure Gespräche nicht mitbekommen. Aber ich sehe die Kapitelmarke Raketenstarts und Ausblick. Ich habe gerade für unsere Wohnung hier einen neuen Duschvorhang besorgt mit dem Sonnensystem drauf. Und besonders meine 6-jährige Tochter ist hoch fasziniert und lernt jetzt ganz fleißig die Planeten auswendig und sie ist begeistert.
Sehr gut. Hast du dann mit ihr die letzten beiden Tage die anstehenden Raketenstarts geschaut?
Die nee, das halb zwei
waren. Also hast du ihn nicht?
Überraschenderweise habe ich nicht meine Tochter um nachts um 2:30 geweckt, um die Raketenstarts anzuschauen. Nee, so intensiv begleiche ich das nicht. Allerdings habe ich da wieder so einen popkulturellen Funfact. Habt ihr Space Karen mitbekommen?
Nee. Es klingt schrecklich, aber ich bin gespannt. Go on.
Das klingt nach was der Bob kennen
also, müsste. Wie gesagt, ich habe nicht mitbekommen, worüber ihr redet, aber es war wohl SpaceX und damit ja auch Elon Musk, oder? Und Elon Musk hatte ja auch neulich so einen Tweet abgesetzt. Er hatte neulich so einen Tweet abgesetzt, dass er nicht weiß, ob er Corona-positiv ist, weil er positive und negative Tests hatte. Und dann hatte so eine Virologin das einfach zitiert und erklärt, warum Elon Musk das nicht versteht, weil er halt einfach nicht versteht, wie diese Tests funktioniert, und hatte ihn aber in diesem Zitat als Space Karen bezeichnet. But sehr, Space sehr Karen ist. Just doesn't understand that. Das ging halt unglaublich viral auf Twitter. Es ging sowas von durch die Decke. Es war unglaublich lustig, wie alle das merken. So, oh ja, er ist Space Karen. Also Karen ist ja dieses Meme für die amerikanische Vorstadtfrau weiß, die irgendwie, I want to talk to the manager, please. So drauf ist. Und das trifft halt sehr, sehr auf Elon Musk zu.
Ja.
Sehr schön.
Space Karen. Okay.
Naja.
Eher denn.
Aber Space ist schön.
Wie komme ich jetzt wieder zurück? SpaceX war ja erfolgreich. Die haben ja jetzt die erste Crew-Mission zur ISS gestartet, die ist vorgestern, ist ja auch egal, die hört ja wahrscheinlich eh alle erst im Dezember oder im Januar oder im Sommer unsere Folge. Also vor kurzem ist die erste Crew-Mission gestartet und die sind jetzt heute angekommen und am nächsten Tag, heute Nacht, hat die ESA versucht, eine Vega-Rakete, die Christoph, wir beide, glaube ich, auch schon mal virtuell begleitet haben, zu starten, um dort einen spanischen Erdbeobachtungssatelliten auszusetzen, und irgendwie haben sie nach 8 Minuten die Rakete verloren. Das kann passieren, aber verloren. Es ist halt jetzt innerhalb, ja, ich glaube, die 4. Brennstufe ist losgegangen und dann sind die Telemetriedaten kaputt gegangen. Also die waren nicht schnell genug, um ins Orbit.
Den Orbit zu erreichen,
genau, und
dann ist sie wieder eingetreten.
Um in den Orbit zu kommen. Ja, oder sie haben sie explodieren lassen sogar. Ist nicht ganz klar, über Kanada oder über Alaska ist sie irgendwo verbrannt. Die haben sie von Kourou aus gestartet. Ja, ist krass, gell? Das ist die Vega sozusagen, mit der zum Beispiel der Sentinel-2, das war ja die erste Mission, wo ich mal teilgenommen habe in Darmstadt vor Ort, hätte auch da passieren können. Und ich finde, du hast es ja auch erlebt, wenn man in diesem Raum ist und diese Spannung erlebt, so, ja, das ist aufregend, aber klar kommt die Rakete an. So, nee, es ist nicht klar, dass die da, also dass der Start funktioniert, dass die hochkommt, dass die den Satelliten aussetzen wird und so weiter. Und passend dazu können wir jetzt heute für alle, die die Folge zeitnah hören, am Samstag, aktueller Stand, den 21. November, da hat nicht nur der Bob Geburtstag, das haben wir auch lange nicht mehr gemacht, sondern da startet die ESA zusammen mit SpaceX Sentinel-6, das ist ein Erdbeobachtungssatellit, der die Meere vermisst, wenn ich das richtig verstanden, also nicht vermisst, also vermessen, nicht, ja, egal. Das heißt, ihr könnt abends um 18 Uhr, Daniel, das wäre vielleicht auch was für dich und deine Tochter, 18:27 Uhr oder sowas, kann man bestimmt auf YouTube irgendwo den Start dieser Falcon 9 zusammen mit Sentinel-6, Michael Freilich heißt die Mission oder der Satellit, das ist ein ehemaliger NASA-Erdbeobachtungsdirektor und kann man das live angucken. Und die Freunde von der ESA haben dazu auch für die Menschen, die mal dort vor Ort waren, wie der Christoph und ich, eben wieder so ein Sandy-Nerd-Aktion gestartet. Wir haben jetzt auch schon T-Shirts und Trinkflaschen zugeschickt gekriegt, wo eben unter anderem draufsteht, Sandy-Nerds rise again. Socially distant Sandy-Nerds. Das heißt, wir werden hoffentlich in der nächsten Sendung von einer erfolgreichen Mission erzählen können und berichten können, wie Sentinel-6, da weiß ich dann wahrscheinlich auch viel mehr zu dem Satelliten, gestartet wurde und ausgesetzt wurde. Aber eben dieser Start, also wenn du da, weiß ich nicht, eine Viertelstunde vorher, also um 6, Viertel nach 6, sowas, dir den YouTube-Kanal raussuchst und da reinschaust und dann, ja, Christoph, halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauert es, bis der Satellit ungefähr ausgesetzt ist, wenn die, wenn der Start gelingt. Vielleicht maximal eine Stunde. Also, Daniel, das wäre durchaus was, was du vielleicht auch mit deiner Tochter gucken
kannst. Ja, Christoph, auf jeden Fall spannend.
Für dich
auch. Ja, auf jeden Fall werde ich mit dem Lutz auf jeden Fall anschauen.
Der ist ja großer Weltraumfan.
Ja, ich der auch. Der ist ja mit seinen 5 Jahren schon ganz gut dabei. Also, ich habe die Tage, war richtig guter Sternenhimmel bei uns und habe ich ihm einen Planeten gezeigt und hat er erkannt, dass es der Mars ist. Das ist schon heftig drauf.
Krass, mit 5? Wow.
Ja, das ist echt derb. Ja gut, es war wirklich super Sicht und er hat halt so rötlich geleuchtet, wie es der Mars halt zum Teil tut. Und ja, also oder war vielleicht auch geraten, natürlich. Am Ende diese ganz hellen, das sind halt entweder die großen Gasplaneten oder halt die ganz nahen oder die ganz nahen an der Sonne. Das klar, ist überschaubar, aber trotzdem echt gut. Also
ja, echt schön.
Er ist da sehr begeistert. Ja.
Wir haben, wenn ich da noch was anbringen darf, wir haben so eine Tradition in der Familie, das habe ich schon mit der Großen gemacht und mit der Kleinen und der Großen ziehe ich das jetzt durch, dass wir immer, wenn die Perseiden sind im August, also dieser Sternschnuppenschauer, dass wir dann auf dem Balkon hier schlafen und wir haben dann auch so ein Pop-up-Sonnensystem-Buch, was dann mitgenommen wird und das iPad, wo man so die ganzen Himmel, kann man ja mit dieser Himmelskarte sich sehr schön anschauen, was man da jetzt sieht. Da haben wir auch die ISS schon gesehen und
das ist so cool.
Das Ding ist, ja, das ist super cool und vor allen Dingen super cool ist auch dass ich dann irgendwie auf Twitter meinte, so, oh, ich sehe keine Sternschnuppen, sondern ich sehe, glaube ich, nur gerade einen Satellit, der da von da nach da fährt und dann mir jemand von der ESA antwortete, so, nee, das ist gerade die ISS, die du da siehst. Und das
war schon so geil. Gut, ja, die sind so cool.
Ja, ich
twittermäßig gut das. Drauf, das stimmt
schon. Genau, dafür mag ich Twitter auch sehr, sehr gern. Jedenfalls, Das Ding ist, dass wir das normalerweise hier immer mitten in Frankfurt machen und da hast du halt ja, aufgrund der Lichtverschmutzung nicht so die geile Experience, aber du siehst bei den
Felsen immer so ein...
Naja, du siehst so ein paar Sternschnuppen schon, aber es ist nicht so geil. Aber jedenfalls, dieses Jahr war es halt gerade so, dass auch so die Ferien da lagen, dass ich die Kinder eingepackt habe und zu meinen Eltern gefahren bin aufs Land, wo es eigentlich perfekte Bedingungen gibt. Und dann sitzen wir da die halbe Nacht auf dem Balkon und gucken, dass es irgendwie geilen Sternenhimmel gibt. Und es war die ganze Zeit bewölkt. Es war wirklich sehr, sehr frustrierend.
Oh no.
Nein, so wirklich so. Weit und breit kein Licht, was stören würde, außer irgendwie so eine Kleinstadt, Dorf. Aber es war einfach so eine dichte Wolkendecke, dass wir nichts gesehen haben. Das war sehr, sehr schade. Wir haben draußen geschlafen, die Kinder hatten trotzdem Spaß, aber die Space-Lektion ist ausgefallen.
Nee, wir waren dieses Jahr ja auf diesem Zeltplatz da irgendwo tief in Franken zur Zeit der Perseiden. Das war sehr praktisch, konnten wir gut Sternschnuppen schauen. Also,
ja. Ist, cool,
ja, ist halt schon ein großer Unterschied, als wenn man in irgendeinem Ballungsraum ist. Also in Frankfurt, da habe ich nicht viel gesehen von Sternen in den 13 Jahren. Ist leider so.
Ja, das stimmt. So, was haben wir noch? Robert, du hast noch ein Thema.
Echt? Naja, das, die sind.
Da hat Stefan vorhin schon eine tolle Überleitung zugemacht. Da war der Daniel aber gerade nicht da, hat es deswegen nicht gehört.
Ach so, das ist ganz gut.
Ja, stimmt. Und das ist entscheidend, dass der Daniel da ist, auch wenn ich nicht ganz weiß, wie ich das Thema anmoderieren muss.
Apropos
das ist jetzt auch Bilder. Schwierig für die. Ist jetzt auch schwierig für die Hörer, weil wir nicht veröffentlichen können. Aber ich hätte ein Foto. Daniel, geh mal gerade in das Google Doc rein. Und entweder habe ich ein Foto von einem Daniel Spätfilm Lookalike oder ich mache das jetzt ganz unten. Oder aber wir beide haben uns 2006 schon mal getroffen. Bist das du?
Ich sehe hier nur Coq au Vin.
Ja, weiter ja, runterscrollen.
Ah, jetzt kommt.
Jetzt sehe ich dann die andere Seite der Postkarte.
Weiter plaudern.
Nein, das bin ich nicht.
Das bist du nicht. Okay.
Nein, das bin ich nicht.
Dann ist der Gag jetzt nach hinten losgegangen. diese Person heißt auch Daniel.
Schade.
Okay. Wir haben uns mal auf eurer, was war es, die 250. Folge getroffen. Da kannst du dich offensichtlich 500. Nicht erinnern.
Doch, kann ich. Das war die 500. Weil die 500. ist ja noch gar nicht so lange her. Aber dieses Foto ist von 2006 und ich dachte echt, dass du es möglicherweise bist.
Nein, das bin ich nicht.
2006 ist ja auch derblang her. Also.
Aber würdest du zugeben, dass der dir ähnlich sieht?
Nein.
Selber sieht das doch eh nicht so.
Okay. Dann nehme ich das zurück und der Gag ist nach hinten losgegangen.
Dafür habe ich jetzt den Kapitelmarker aufgehoben. Alter Schwede.
Ich bin jetzt so ein bisschen enttäuscht, so, weil wir haben uns durchaus da länger unterhalten, Bob.
Ah, das wäre jetzt
ja,
so
ich
gut hab
mir,
gewesen,
ich habe mir noch ein paar von deinen Instagram-Fotos angeguckt und ich hätte gesagt, das ist über 10 Jahre her, das könnte ja schon sein.
Nein, bin ich nicht.
Ach, schade. Nun ja.
Das war irgendeine wilde Party, wo aber du warst, an die du dich jetzt nicht mehr erinnern kannst, oder was?
Und vor allem,
eine
wo du
Party,
halt
von der ich alte Fotos gefunden habe und dann dachte ich mir, der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der Daniel vom Spätfilm. Und dann gucke ich und dann gibt es tatsächlich auf anderen Fotos davon Namensschilder und dann heißt diese Person auch noch Daniel und dann dachte ich, er könnte es sein.
Ja, vor allem aber eine wilde Party, wo du Fotos von Leuten gemacht hast, als so, wo sie gestellt schauen, als wären sie bei einem Fotografen.
Das ist das eine Foto, was ich rausgesucht habe. Das ist
völlig
es gibt
absurd.
Da noch viele andere. Egal.
Hast du da fotografiert oder jemand? Da hat man ja 2006 hat man ja noch nicht mit Handys fotografiert, oder?
Also ich kann dir Bilder zeigen aus exakt dieser Zeit von Fotos von mir auf wilden Geologenpartys. Die sehen ganz anders aus.
Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, wer oder was diese Fotos gemacht hat. Es ist auf jeden Fall eine Digitalkamera von Casio gewesen, aber keine Ahnung, ob das meine war oder irgendeine andere. Keine Ahnung.
Casio, der baut doch diese komischen Uhren, oder?
Wäre jetzt lustig gewesen.
Casio hat auch Kameras gebaut, ganze Zeit lang.
Okay.
So diese Ära der Kompaktkamera, wenn sich die Leute noch erinnern.
Ja, stimmt.
Alles, was das Smartphone davon gejagt hat.
Okay. Daniel, habe ich das richtig gehört? Du hast nachgeschenkt?
Diese Mikros sind zu gut heutzutage.
Partiell so. Ich möchte nicht sagen, dass ich schon ungefähr die Hälfte dieser Uso-Flasche
getrunken habe. Sehr angenehm.
Echt jetzt?
40%. Nee, das würde ich nie behaupten. Und ich werde jetzt auch nicht nochmal nachschenken, weil es wird morgen ein harter Arbeitstag. Aber naja.
Herzlich willkommen im Sneakpot.
Ja, es ist hart.
Du bist jedenfalls, wir machen ja zum Ende jeder Sendung, jetzt seit ganz Neuestem, was schauen wir nächste Woche? Und mit Vorwarnung von heute Mittag, oder habe ich es gestern schon geschrieben, habe ich dich gefragt, ob du nicht Lust hast, für die nächste Woche vorzuschlagen, was wir denn schauen sollen und besprechen sollen. Du hast gesagt, ja. Genau. Nee, erst hast du gesagt, ja. Mit dieser Macht könntest du nicht umgehen oder so. Sehr, sehr gut.
Die Versuchung, euch halt irgendwie so ein Body-Horror-Horrorfilm reinzuhauen, war natürlich sehr groß. Oder ja, so irgendwas. Ist
das
nicht.
Das passiert.
Das kann schon passieren. Ja.
Oder halt irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein litauisches Drama, wo für 30 Minuten nicht gesprochen wird oder so, was ich jetzt auch mal weit außerhalb eurer Comfortzone verbuchen würde. Aber
völlig okay.
Ja, genau.
Ich bin gespannt.
In dem Sinne, ich habe 3 Filme und ich habe 2 Fragen. Die erste Frage ist, wollt ihr euch aus eurer Comfortzone begeben oder wollt ihr gerne in der Comfortzone bleiben in der nächsten Woche?
Ich will aus der Komfortzone raus.
Ich würde auch rausgehen. Also auch wenn es mir wahrscheinlich keinen Spaß macht.
Komfortzonen sind krass unterschiedlich. Also von daher.
Ich kann euch aber, also ich kenne euren Geschmack ja so ein bisschen vom Hören. Ich kann euch sagen, ich habe nichts ausgesucht, was irgendjemand von euch super kacke findet. Ich habe einen Film ausgesucht, ich habe nur Filme ausgesucht, die sehr gute Bewertungen haben. Und halt 3 verschiedene Filme. Ihr müsst nur quasi selbst die Entscheidung treffen. Bob, du hast natürlich noch nicht geäußert.
Ja, nee, dann gehen wir raus, ganz definitiv.
Gut, dann landen wir im Arthouse-Film. Das ist ja hier, seit ganz überraschend. Claudia weniger da ist.
Aber ist das auch frei verfügbar?
Weniger, ja, ich habe auch darauf geachtet. Und zwar sehr, sehr gute Bewertungen. Und ich glaube, ihr drei habt ihn zumindest noch nicht gesehen, ist Porträt einer jungen Frau in Flammen. Den möchte ich euch dann ans Herz legen.
Nie von gehört.
Und finden wir das?
Oh, ich glaube auf Amazon Prime müsstest ihr den kriegen. Wahlweise auch auf Netflix. Also ist auf jeden Fall in der Flatrate zu haben. Und
er ist da zu haben.
Genau. Und hat sehr, sehr gute Bewertungen. Und auch, ich kenne auch Leute oder auch Podcasts, die ich eher so in eure, ich sage mal, Geschmacksklasse einordnen würde, die trotzdem sagten, wow, das war ein echt guter Film. Von daher bin ich sehr gespannt, was ihr nächste Woche dazu zu sagen habt.
Um ein Haar auf Runterladen gedrückt, das wäre nach hinten losgegangen.
Kannst du im Auto dann während des Fahren gucken. Auf doppelter Geschwindigkeit.
Ach, das spielt die auf Hotshots mit, das ist ja geil. Das ist ja cool. Was wären die anderen 2 gewesen?
Ich hätte noch, also wenn ihr euch mehr für die Thriller-Ecke entschieden hättet, dann hätte ich Les Miserables empfohlen. Das klingt nach dem Musical, ist es aber nicht, sondern es ist so ein französischer Banlieue-Drama-Thriller, wo es um Polizisten geht, die mit den Jugendlichen zu kämpfen haben und wie sich das so entwickelt. Und wenn ihr euch mehr in die Science-Fiction-Ebene verirrt hättet, dann hätte ich euch The West of the Night empfohlen. Das ist ein Überraschungsfilm gewesen von einem jungen neuen Regisseur, der so ein 50er-Jahre Science-Fiction-Film wie heißt nochmal diese eine Serie, die so Mystery-mäßig am Start war, auch aus dieser Zeit. Es geht einfach irgendwie so um unerklärliche Ereignisse, die in 50er Jahren in den USA passieren.
The West of the Night.
The West, V-A-S-T. Ich weiß gerade gar nicht, was das bedeutet. Also irgendwie, ich glaube, die Weite der Nacht oder sowas.
Ja, genau, hätte ich auch gesagt.
Ja, und die Weite. Also
okay, ich hab's, ja.
Das ist so ein Mystery-Science-Fiction-Film. Das ist so ein ganz kleiner Film, Debütfilm, aber der auch tatsächlich sehr, sehr gute Kritiken eingefahren hat. Ich mochte den. Es wird sehr viel geredet. Wenn ihr in dem im O-Ton guckt, ist es eine Herausforderung, weil es super schnell geredet wird. Aber es ist auf alle Fälle eine Erfahrung. Also wenn ihr in den nächsten Wochen mal Probleme habt, dann habt ihr mit Les Miserables und The Last of the Night auf jeden Fall noch zwei Filme, die ihr einsacken könnt.
Ich gehe davon aus, dass der Christoph nächste Woche alle drei bespricht.
Ich befürchte, dass das so ist.
Ich gehe davon aus, dass ich die morgen alle drei schon gesehen habe. Nein,
also sehr bei schön. Vertreten ist es ja so. Grauen Flammen bin ich sehr spannend, weil ich frage tatsächlich.
Ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen, dass wir den genommen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich das Interessanteste von den dreien. Aber wir werden sehen.
Also ich glaube, da bin ich sehr, sehr auf jeden Fall auf eure Besprechung gespannt, weil ich frage im Augenblick im Spätfilm immer alle meine Gäste Porträt einer jungen Frau in Flammen oder Call Me By Your Name, weil das waren beides Filme, die sehr ähnlich sind und die sehr, sehr gehypt wurden.
Und das Porträt einer jungen Frau in Flammen, kann ich das mit meiner Frau schauen? Ja, oder?
Also ich gehe davon aus, es ist in keinster Weise irgendwie brutal oder so, sondern eher erotisch. Nicht? Wir waren ja vorhin schon beim erotischen 80er-Jahre-Thriller oder so.
Stimmt, da wolltet ihr euch ja noch treffen, um eure Achselhaare zu vergleichen.
Diesmal ist es mehr so 2020er-Erotik und das Zeichnen von Porträts.
Das ist ja.
Muss halt nur aufpassen, dass Emma Theresa Watson nicht in Flammen aufgeht.
Ah, nee, das ist eine andere. Das ist so eine Französin, weißt du?
Aber dass ja echt die aus Hot Shots mitspielt, das macht mich fertig.
Ja, das fand ich auch sehr lustig gerade, als ich das gelesen habe.
Gut.
Ja, dann.
Super. Freut mich.
Kaum haben wir 3 Stunden aufgezeichnet. Vielleicht sind wir auch schon gesamt 3 Stunden. Bricht die letzte Kapitelmarke an. Also noch eine halbe Stunde.
Rausplaudern. Traditionell.
Kann auch dafür schon ist jetzt ganz drin, still.
Oder?
Ja, eigentlich schon.
Sind alle schon erschöpft.
Ich glaube, wir haben andere Kapitelmarken schon ausgeweidet, sodass das im Grunde schon passiert ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, hat Dankeschön. Große Freude gemacht.
Großes Vergnügen.
Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich möchte euch auch alle drei gerne bei mir im Spätfilm begrüßen.
Alle drei zusammen, meinst du?
Das möchtest du also nicht, das geht schief.
Nein, das wäre das Beste. Also, das sind meistens die großartigsten Podcasts, aber sowohl als auch, einzeln und alle drei zusammen.
Sehr geil.
Da ist für alle Platz. Cool.
Daniel, wir haben noch Feuer und Eis vor uns, habe ich jetzt neulich gehört. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich gucken wollen, aber
der hat der war so gut.
Ich habe keine Ahnung, was für ein Film das ist. Du hast den empfohlen.
Oh, der ist super. Ich liebe den.
Das ist nicht der Kurzfilm, den wir beide gemacht haben, als wir in Urlaub waren.
Nee, wir haben
mit Christoph muss ich ja offensichtlich in irgendeiner Form in Nugget in irgendeinem Sandkasten sitzen, um Podcasts aufzunehmen. Das war das alles, was ich davon mitbekommen habe.
Und dabei Wodka saufen.
Und ich glaube, mit Bob kann ich über diesen Steve Jobs Film sprechen, oder?
Dazu müsste ich ihn erst gucken, aber ja, geht sicher.
Ja, optimal, habe ich schon das nächste Halbjahr durchgeplant. Lieber irgendwie
Bud Spencer oder so, das ist...
Ah, oh, sehr gut, noch besser.
Stimmt, das ist dein Thema, gell?
Oh, ich habe mich neulich erst wieder mit den Nobody-Filmen beschäftigt, da muss ich nochmal...
Mm.
Da ist noch viel...
Da ist ja Bud Spencer nicht dabei, aber ich liebe diese... Welches ist der beste von den Nobody-Filmen?
Dazu äußere ich mich jetzt noch nicht, ich muss da noch mehr gucken.
Okay, kann ich verstehen.
Ich kann dir sagen, welcher mein Lieblings-Nobody-Film ist. Keiner.
Oh,
großer Wortwitz, oder?
Der kam, der war von sehr weit her zu sehen schon. Der hatte so einen Laternenpfahl in der Hand.
Ja, wird glaube ich nicht besser heute.
Nee, Deckel drauf.
Für die Outline.
Längster Sneakpot aller Zeiten? Ja, nein, vielleicht?
Ja, weiß ich nicht. Ziemlich sicher.
Müssen
über 3 Stunden sein, auch mit Schnitt.
In den Archiven graben. Kann ich
mir auf die Stirn tätowieren. War im längsten Sneakpot aller Zeiten.
Ja, außerhalb
das der Sonderfolge
natürlich.
Ich glaube, wir haben auch keine Sonderfolge, die länger war. Also 3 Stunden hatten wir nicht.
Natürlich, die Ironman-Folgen, oder?
Nee, die waren 2 Stunden. Ja. Damals waren wir mit 45 Minuten schon erschöpft.
Allerdings muss man anmerken, dass bei den Ironman-Folgen, also bei der einen jedenfalls, die haben wir ja 2-mal aufgenommen, weil wir gegen Ende gemerkt haben, also irgendwie nach 1,5 Stunden gemerkt haben, dass die Aufnahme nicht lief. Und wir haben alles nochmal aufgenommen.
Das war echt hart. Das
war wirklich hart. So, als wir gemerkt haben, dass die Batterie leer war oder so. Wir waren völlig desillusioniert. Nee, oder? Alles umsonst? Auf keinen Fall. Und dann haben wir uns dann irgendwie reinpeitscht, so, komm, kein Problem, hier. Und wir haben tatsächlich auch die Witze nochmal neu gemacht, die am Anfang ja bei der ersten Aufnahme spontan waren. Beim zweiten Mal waren sie dann halt, da wussten wir schon, dass sie kamen. Aber ja, egal. Genau. Es war,
einer hat Satz gesagt, okay. Der nächste wusste, welcher Scherz jetzt kommt und man läuft so rein.
Und es wurde dann auch so lustig. Und es wurde auch.
Und die Hörer und Hörerinnen dürfen dann jetzt in die Kommentare schreiben, was sie denken, der wievielte Take diese Sendung war. Und
20 vor 1 nachts.
Genau, damit machen wir den Deckel drauf auf diese 655. Folge und danken Daniel fürs Dabeisein und den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuschauen und Zuhören. Nein, Zuhören ausschließlich. Das mit dem YouTube macht der Daniel. Damit haben wir nichts zu tun. Und nächste Woche reden wir dann über eine Frau, die in Flammen steht. Und bedanken uns, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ich habe das jetzt einfach mal beendet.